Die drei Fragezeichen sollen für Onkel Titus ein Auto überführen, doch dichter Nebel zwingt sie, eine Notunterkunft zu suchen. Ein seltsamer Pickup-Fahrer führt sie zu einem heruntergekommenen Hotel. Bald geschehen seltsame Dinge. Birgt das alte Hotel ein Geheimnis? Hat das Wrack eines vor Jahren abgestürzten Flugzeugs etwas damit zu tun?
Hallo Benjamin Kasper.
Thomas Freitag.
Kannst du dich an den 18. Mai 2023 erinnern?
Ja, sehr gut. Da haben wir eine Online-Aufnahme gemacht.
Ja, das stimmt. Weißt du warum? Weil ich war zu dem damaligen Zeitpunkt in Amerika.
Aha.
Und das war diese Passage, wo wir 3 oder 4 Mal miteinander online eine Folge zentral aufgenommen haben.
Das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das war das erste Mal eine Veränderung in meinem Leben, die ich positiv empfunden habe.
Lass mich raten, weil du nicht dieses stinkende, eklige Dreckschwein Thomas Freitag neben dir gehabt
Richtig.
Hast, ne? Bei der Podcast-Aufnahme.
Richtig.
Kann ich nur zurückgeben, dieses ekelhafte, stinkende Dreckschwein. Baby Kasper war nicht im selben Raum wie ich und es war sehr glorreich.
Eine positive Erfahrung war es aber trotzdem, denn für mich war das faszinierend. Wir haben ja online aufgenommen, dass kaum Verzögerung war. Es war wirklich richtig gut,
ja,
aufzunehmen online.
Was haben wir denn damals besprochen?
Der verschollene Pilot.
Was besprechen wir denn heute?
Der verschollene Pilot.
Warum das denn?
Weil es eine verschollene Aufnahme gab.
Ja, genau. 18. Mai 2023, Benjamin Kasper und Thomas Freitag besprechen Folge 163 von Die drei Fahrzeichen, der verschollene Pilot. Hm. Und ich weiß noch, wir haben fast 4 Stunden aufgenommen. So, ich hab ja meine Datei noch.
Hm.
Und sie geht irgendwie 3 Stunden 40 oder so. Was ist da eigentlich passiert? Warum war deine Tonspur Schrott?
Ich gehe ganz stark von aus, das war dasselbe Problem wie bei Olli damals. Mhm. Bei, wie hieß es hier, Pokerface? Nee, was haben wir doppelt aufgenommen? Weiß ich nicht mehr.
Olli, wie hieß denn die Folge?
Hallo. Das war die Pokerhölle, ja.
Pokerhölle. Und Olli und ich benutzen Magic's Music Videomaker. Ja. Und da war das Problem, ist immer noch, und ich muss richtig aufpassen, wenn man eine Datei hat, die über 3 Stunden lang ist und man zieht die rein, zerstört er die Datei.
Aber nicht nur das Reingezogene, sondern auch wirklich das auf dem Quelllaufwerk, also das
Alles.
Wirklich auf der Karte.
Ja.
Die Datei ist wirklich dann komplett zerstört.
Genau. Ja, dann ist das ja das beste Programm.
Ja,
warum sind die noch nicht Werbepartner von uns?
Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich die Datei 2-mal kopiere auf der Festplatte und dann erst reinziehe.
Apropos Werbepartner, möchten wir das gleich machen? Weil jetzt sind die Leute noch so frisch da und hören uns zu.
Was denn, dass sie gefälligst ein Holy trinken sollen?
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die drei sind zwar nicht mehr jung, aber sind wir ehrlich, sie brauchen das Geld.
Ja, Olli, du warst ja nicht da letzte Mal.
Ja.
Kennst du denn unseren Werbepartner?
Aber selbstverständlich kenne ich unseren Werbepartner. Ich bin komplett von Bier umgestiegen auf Holi. Ja, ich gehe jetzt in die Kneipe und trinke mit meinen Kumpels da 8 Holis. Ja.
Also du bestellst dir 500 Milliliter Wasser und dann machst du das Pulver da rein.
Dann mach ich das Pulver da rein. Ja. Das ist auch viel günstiger, würde ich jetzt sagen, ist es nicht als Bier.
Ja.
Was mich bloß ein bisschen wundert, es wäre so schön gewesen, wenn wir als Code Rotz und Wasser hätten. Also ihr müsst was zu trinken bestellen und nehmt als Code, müsst ihr Rotz und Wasser
ja, haben. Aber
stattdessen haben wir Zentrale 5.
Ne? Ja, weil die haben nämlich die Zahlen gesehen und gemerkt, Rotz und Wasser, das hört kein Mensch. Zentrale, das ist, was die Leute hören wollen. Deswegen haben sie natürlich den erfolgreicheren Podcast rausgesucht.
Ja, also Holy ist so Pulver. Dann gibt's also 3 Oberbegriffe, sag ich mal. Einmal Energy. Welchen hast du getrunken, Olli?
Hier das blaue Pulver.
Nee, ich meine, es gibt Energy, Hydration, mein Lieblingswort, und Eistee. Das sind die Oberbegriffe. Und aus welchem Abteil hast du dir da eine Tüte genommen?
Okay, ich bin ehrlich, Benjamin, da du mir meine noch nicht mitgebracht hast und auch heute wieder vergessen hast, bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen, ein Holy-Produkt zu probieren. Ja. Ich bin mir aber ganz sicher, dass die ganz lecker
Pass auf, du könntest Folgendes machen. Ja, Es gibt, wenn du unseren Code Zentrale 5 eingibst,
Ja.
So ein Probierpaket von Holy. Ja. Mhm. Und das könntest du dir mit unserem Code bestellen.
Okay, cool.
Ja, und dann hättest du alle Sorten. Oder aber ich bringe das nächste Mal mit.
Ich nehme Option 2.
Nee, ich wäre für Option 1. Und Baby, wir sind übrigens voll die Idioten. Wir haben hier den Internetlink sehr umständlich angesagt. Das heißt einfach www.vrholy.com.
Ja, wir waren richtig peinlich.
Oder? Ja, du hast doch, ich habe gehört, ihr habt so diesen Link richtig fertig gemacht, wie man so einen schlechten, wie man so einen schlechten Link benennen kann und so.
Auf jeden Fall gibt's aber sehr schöne Probierpakete. Nehmt am besten das Probierpaket mit dem Shaker. Ja, dann könnt ihr das gleich in den richtig schön mit fetter Holy-Schrift draußen zu für unterwegs zu mitnehmen.
Bitte probiert es, werdet jetzt mit dem Code Zentrale 5 Holy-Konsumenten. Ja. Und die es schon mal hatten, ja.
Aber es ist auch, muss man auch mal was Positives zu sagen, es ist ein kalorienarmes, zuckerfreies Produkt, ne? Also gerade für uns fetten Säcke hier, Olli, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Weil da ist ja nämlich kein Zucker drin, sondern Süßstoff. Wenn man das mag.
Es ist übrigens der allererste Werbespot, bei dem ich höre, wir müssen jetzt über das Produkt doch mal was probieren.
Ich glaube, ich muss hier ganz viel schneiden. Nee. Ja. Ja, also den Affiliate-Link packen wir euch in die Produktbeschreibung und wie gesagt, Zentrale 5 bekommt ihr 5 Euro beim Checkout im Warenkorb. So, zurück zu drei Fragezeichen, beziehungsweise Olli, wie geht's dir eigentlich?
Ja, mir geht's ganz gut.
Ja? Ja, das ist schön. Freust du dich auf diese heutige Folgenbesprechung?
Ja, ein bisschen.
Denn Baby und ich haben ja, wie wir schon gesagt haben, mal diese Folge besprochen und haben gedacht, das geht nicht, wir können die jetzt nicht nochmal aufnehmen, weil wir haben es ja schon so im Detail besprochen, da muss frischer Wind rein. Und da habe ich dann halt gesagt, naja.
Da haben wir erst mal 20 andere Leute gefragt. Hans Meier, Hans Meiser.
Hans Meiser hat sich dann umgebracht. Ja.
Genau. Nee, Hans Meiser geht ja gar nicht mehr.
Ja. Frank Farian.
Ja, ja. Die haben alle
nicht geantwortet, oder?
Und dann sind wir doch wieder zu dir gekommen. Genau.
Aber das Schöne ist...
Ich fühle mich geehrt. An wie vieler Stelle war ich?
24.
Oh, das ist eine Steigerung. Ich war, glaube ich, mal auf 56.
Ja, aber das Schöne ist, weil ich dann dachte, oh Gott, jetzt müssen wir die Folge nochmal besprechen. Wir holen Olli dazu. Jetzt ist es aber, wie gesagt, im Mai gewesen und ich kann mich an nichts in dieser Folge erinnern. Deswegen ist es eigentlich für mich heute nochmal wie komplett neue Folgenbesprechung.
Und ich werde aufpassen, dass es hier nicht wieder so ein 4 Stunden brocken wird, wie ihr letztes Mal produziert habt.
Ja, du bist ja schon ausgerastet, du hast geschrieben, boah, Thomas, 75 Minuten. Ja.
Diese Rumheulerei, man geht mir auf den Sack.
Ich habe auch geheult.
Ja, aber du bist dabei nicht so eklig.
Okay. Na, das stimmt, ich meckere innerlich.
Anders, subtiler. Ja,
subtiler.
Verletzender. Ja, weißt du, es gibt ja so Menschen...
Verletzender. Soll ich ein bisschen verletzender werden? Das ist denn besser.
Weißt du, es gibt so Verletzungen, die sind so sehr vulgär und es gibt so Verletzungen, die wirklich richtig dann an die Substanz gehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir sage, Olli, du bist ein Stück Scheiße, ja, ist eine vulgäre Beleidigung, könntest du sagen, hey, ja, wir können es mal draußen weiter unterhalten, wenn du magst, ne? Aber sowas zum Beispiel wie, ich bin enttäuscht von dir, das ist sowas, was richtig wehtut, oder?
Es gibt, Beleidigungen sind wie Messer, da gibt es stumpfe und richtig scharfe Messer.
Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
Oder, aber ich hab's nicht anders erwartet.
Oh, das ist schon die Königsklasse.
Das ist ja noch drehen, das Messer in der Wunde.
Ich muss darüber nachdenken.
Ich erzähl dir keine Probleme von mir, du verstehst sie eh nicht. Das ist
auch gut, richtig erniedrigend.
Sei mir nicht sauer, aber ich glaube, ich rede wirklich mal mit jemandem darüber, der mir näher steht. Ja. Mensch, richtig on fire heute.
Schöner Start in die heutige Folge.
Ja, dann fangen wir doch gleich an mit den allgemeinen Fakten.
Allgemeines.
Die drei Fahrzeichen und der verschollene Pilot. Das ist Buch Nummer 163 und Hörspiel Nummer 163. Buch wurde im Februar 2012 veröffentlicht. Der Autor ist Ben Nevis. Kein Unbekannter, wir haben ihn schon sehr oft hier gehabt. Er hat zum Beispiel die tolle Folge Todesflug geschrieben.
Sehr schön.
Ja, das war eine wunderbare Aufnahme.
Ja.
Ah, da war Thomas nicht dabei.
Das stimmt. Hörspiel wurde am 30. August 2013 veröffentlicht mit einer Länge von Olli.
75 Minuten.
Richtig. Und ich habe jetzt hier im Skript, Baming kann das sehen, haben wir mal so einen Cover-Vergleich.
Das Cover.
Man sieht hier einmal das Kosmos-Cover und das Taschenbuch-Cover. Und wir hatten damals schon drüber gesprochen, Baming. Mir gefällt ja das Taschenbuchcover deutlich besser.
Es hat mir jetzt Thomas mal in meine schwitzigen Hände gegeben.
Scheiße.
Ich wusste, dass du es bereust. Aber das ist ja wirklich, ist ja richtig atmosphärisch. Ich gebe es mal Benjamin nochmal rüber.
Ja. Also ich mag dieses Cover auch, weil es sehr detailliert gezeichnet ist. Aber das Originalcover, da mag ich halt so diese Farben, dieses grün,
blaue. Aber diese Farben sind klassisch für drei Fragezeichen.
Deswegen sage ich ja, deswegen mag ich es ja.
Okay. Ja, aber ich finde das irgendwie so, das wirkt deutlich leerer, das Originalcover von Silvia Christoph. Und das andere Cover, da denkt man wirklich, man ist so im Urwald oder so.
Na, vor allen Dingen, man sieht hier ja auch diese, bei der Taschenbuchausgabe, diese rausgefallene Tür hier. Und das kommt ja auch im Hörspiel vor.
Da möchte ich ein bisschen sagen, dass mir das Carlsen-Buch, das Cover, deutlich besser gefällt. Hier ist so, das ist nett, aber es ist halt mehr so Kinderhörspiel, ne?
Comic-mäßig so ein bisschen.
Comic-mäßig, ja.
Aber Thomas, ich muss kurz, mich macht eine Sache fertig. Du hast gesagt, apropos die drei Fragezeichen. Olli, wie geht's dir? Heißt es, er ist einer von den drei Fragezeichen? Oder wieso apropos Olli?
Nee, so habe ich das nicht gesagt.
Doch.
Habe ich das so gesagt, Olli?
Ich weiß nicht, weil es ist ja nun mittlerweile auch schon 4-5 Minuten her. Olli.
Ja, aber das beschäftigt interessant, mich
jetzt. Okay, du musstest das jetzt rauslassen.
Nee, eigentlich dachte ich, wir gehen jetzt wirklich gleich in Medias Res. Und dann dachte ich, na gut, ich frage nochmal so alibimäßig, wie es euch geht. Und dich habe ich übergangen.
Ja, ist nicht schlimm.
Aber schade, dass mir das nicht aufgefallen ist. Hätte ich ja was draus machen gesagt. Ja, weißt du, Detektivarbeit ist hart. Viele Fälle zu bearbeiten.
Ja, und mein Chef nervt. Ja, der will immer, dass ich über irgendwelche Mauern kletter oder in Löcher reingreife. Ja. Und das Schöne ist, wir haben ja jetzt auch hier mal wieder zwei verschiedene Klappentexte. Und Bami, du darfst gerne den Klappentext vom Taschenbuch vorlesen. Und von Olli hätte ich gerne den Klappentext von der MC.
Aber ich will nicht vom Bildschirm ablesen, ich will das vom Buch ablesen.
Hast du auch spitzige Hände?
Ja.
Oh, geil. Oh geil.
Der Klappentext.
Oh, jetzt sind wir ausgeglitten hier.
Okay.
Wird nicht besser.
Ich würde sagen, weil wir ja ein Hörspiel-Podcast sind, fängt Olli an mit dem Hörspiel-Klappentext.
Okay, macht ein bisschen Sinn.
Krass, oder? Ich als zweites nur.
Großartig. Eigentlich sollten drei Fragezeichen für Onkel Titus nur ein Auto überführen. Doch der dichte Nebel in den Bergen zwingt sie, sich dort eine Unterkunft zu suchen. Ein seltsamer Pickup-Fahrer führt sie zum King of the Mountain, einem heruntergekommenen Hotel ohne einen einzigen Gast. Bald geschehen seltsame Dinge, die nur eins bedeuten können. Das Hotel birgt ein Geheimnis. Hat das Wrack eines vor Jahren in den Bergen abgestürzten Flugzeugs etwas damit zu tun?
Spoiler, nein.
Naja.
Dezent.
Ich finde eher, ich würde es besser finden, wenn da stehen würde, zu einem unheimlichen Hotel und nicht zu einem unheimlichen Hotel ohne einen Gast. Das hört sich irgendwie so billig an.
Nee, das ist so, als wenn das muss ich den dummen Leuten noch erklären.
Was sagst du, Thomas?
Ich habe gerade nicht zugehört.
Okay.
weil ich bin schon in der nächsten Rubrik.
Ich habe noch hier das Buch.
Ich habe also, nur gerade überlegt, was die Sprecherliste angeht, weil die sehr überschaubar ist.
Mir ist ein bisschen übel.
Wovon?
Keine Ahnung.
Weil wir heute so schnell sind?
Nee, weil du mich so... Ich bin hier heute angekommen und Thomas hat mich gleich mit richtig krassen Süßigkeiten vollgestopft. Ja. Aber richtig süßem Zeug. Also es fing an mit so einem Twinkie-ähnlichem kleinen Kuchen. Dann habe ich, wie heißen die, diese Rees, die sind sehr bekannt.
Reese's.
Die sind sehr, sehr süß, diese Erdnussbutter.
Die machen auch richtig satt.
Ja. Und dann noch so ein Styroporkuchen-Keks-Ding. Und die habe ich an mir relativ nah hintereinander einverleibt und dementsprechend
fühle ich mich. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ja? Ich habe euch da zwei Gläser mit Wasser hingestellt. Ja. Oder du trinkst ein Holy.
Ich nehme Option 2.
Ja. Sehr gut. Oh. Ja, Baby, Klappentext vom Taschenbuch bitte.
Erstmal ist hier ein Zitat aus dem Buch.
Oh.
Peter! Es war Bob und er schrie um Hilfe. Zweimal, dann war es still.
Gekauft!
Dollarsäcke.
Ja. Sold! Howard, you've done it again.
These happy days are yours, mine.
Justus, Peter und Bob sind unterwegs in die Berge. Als der Nebel immer dichter wird, müssen sie in einem heruntergekommenen Hotel Unterschlupf suchen. Dort erfahren sie von einem mysteriösen Vorfall. Vor 10 Jahren stürzt in der Nähe ein Flugzeug ab. Vom Piloten fehlt jede Spur. Und auch von der kleinen, schwarzen Box, die er gestohlen hatte. Die drei Fragezeichen wittern einen neuen Fall. Doch jemand will mit allen Mitteln verhindern, dass sie das Rätsel lösen.
Auch hier finde ich den Taschenbuchklappentext besser.
Ja, aber ist auch ein ganz schöner Spoiler, dass eine schwarze Box fehlt, finde ich.
Ja, aber es könnte ja auch die Blackbox im Flugzeug sein. Also man weiß ja nicht, was ist diese Box.
Thomas, ich mache mich jetzt bei dir ein bisschen zum Helden.
Ja.
Benjamin hat das Buch auf einen Kronkorken gelegt, was für ein Taschenbuch gar nicht gut ist. Ja.
Ich nehme es mal wieder an. Ja. Ja, es wäre doch traurig, weil ich meine, dieses Taschenbuch hat den weiten Weg nach Arizona überstanden und zurück. Ja. Und jetzt
ist es ein Kronkorkenabdruck drauf.
Und ein blaues Auge in Benjamins Gesicht wäre auch nicht schön.
Nee, das wäre traurig, leider.
Gut, jetzt kommen wir zu Ollis Lieblingsrubrik.
Ja, die diesmal recht überschaubar ist, und zwar die Sprecher.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Fangen wir mit dem Erzähler wieder, der gute alte Thomas Fritsch, Justus Jonas, Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, Jens Waffelcheck.
Waffelcheck, genau.
Ich glaube, so kann man es machen.
Waffelcheck übrigens, du hast auch Waffeln bekommen, wie haben die geschmeckt?
Ich habe Waffeln bekommen?
Ja, so eine Eiswaffeln, kann sich erinnern?
Ach so, ja, aber die kann man nicht so essen, sondern wir brauchen dafür Eis.
Man könnte die einfach so essen, kein Problem.
Ja, ich stehe jetzt nicht auf gehen,
die Ach so, gut, die ich habe es versucht, sorry.
Dann mache ich einfach mal weiter.
Ja.
Bob Andrews, Andreas Röhlich und hier haben wir Finch Hunterman, Besitzer des King of the Mountain Hotels, wird gesprochen von Stefan Benson.
Bevor ihr fragt, ich habe keine Ahnung, wer das ist, ich habe mich nicht damit beschäftigt, beziehungsweise letztes Jahr habe ich, glaube ich, mal gecheckt, was der noch so gesprochen hat. Alles vergessen.
Ach, jetzt läuft der Podcast und dann...
Ja, so Werbepartner, Sascha Dräger als Gast. Ja, Kosmos ist von uns begeistert.
Da muss man nicht mehr hingucken, wer da was macht.
Ja, aber guck doch mal, Wetten, dass Thomas Gottschalk, um mal wieder Thomas Gottschalk als Beispiel zu nehmen.
Ja.
Ja, der war in den letzten Jahren auch nicht mehr so hinterher. Der hat auch alles dann nur noch so aus dem Ärmel geschüttelt.
Und last but not least, Inspektor Kotter von Holger Mahlich.
Ja. Ja, sehr überschaubar. Insgesamt 6 Rollen.
Ja, und noch nicht mal, ich habe es nicht geschafft, die alle einfach mal hintereinander aufzählen zu können, ohne unterbrochen zu werden.
Ja gut, das ist aber das Konzept von diesem Podcast. Also, ja,
gerade, dann habe ich die AGBs nicht gelesen.
Und du hast gerade gehört, der Endlich läuft's gut.
Ja.
Ja, wir sind heute jetzt recht schnell. Deswegen, habt ihr vielleicht noch irgendeine private Anekdote?
Nee.
Überleg mal, was könnte...
Benjamin, bist du irgendwelche Autoschlüssel alles in Ordnung heute? Und
mit einem Auto Parkplatz war alles okay. Parkplatz habe ich auch gefunden.
Wenn ihr die Story mit dem Autoschlüssel checken wollt, hört Folge 52 bei Rotz im Wasser.
Und trinkt dabei ein Holy.
Ist richtig. Hattest du wieder irgendeinen fast tödlichen Unfall? Auch nicht.
Nee, diesmal nicht.
Ach, Scheiße.
Mir tut mir leid.
Aber jetzt mal ohne menschenverachtende Gags.
Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, ob du das hinkriegst.
Wird schwer. Hast du eine Narbe davon oder so? Oder ist alles gut?
17 Zentimeter circa.
Oh, böse.
Wie, er sagt jetzt?
In Schenkel. Ist jetzt nicht so schlimm, aber...
Also. Ich würde sagen, am Penis kann ja nicht sein.
Du meinst jetzt, meinst du das mit menschenverachtenden Gags, Thomas?
Nee, das war einfach nur pubertär. Aber ich fand's gut.
Nee, liebe Hörer, ich habe mich auch nicht am Penis verletzt. Also
dafür müsste man ihn ja auch benutzen.
Dem geht's gut. Dem geht's blendend.
Und das ist der Grund, warum Menschen wie Hasi 11 diesen Podcast nicht hören sollten.
Und warum wir immer ein E haben.
Hasi 11 müsste übrigens auch mindestens Hasi 16 jetzt langsam sein.
Nee, 14, okay. Glaube ich.
Also ich überlege gerade, ich glaube, das erste Mal habe ich von Hasi 11 2020 gehört. Du hast recht, sie ist bestimmt schon Hasi 23.
Okay, sag ich doch.
Mann. Klappentext vom Taschenbuch hatte ich schon. Wo geht's denn hier weiter? Oh, jetzt kommen die interessanten Fakten. Ja, die Trivia Facts. Olli, lehn dich zurück.
Na, ich kenne die doch alle schon.
Ja. Okay. Es gab deutsche Arbeitstitel. Witzig, ist ein deutsches Buch. Also die Arbeitstitel dieses Abenteuers lauteten einmal die 3 Fragezeichen Crash in den Bergen und die 3 Fragezeichen Hotel Paranoia. Quelle der Bildband, nämlich der hier. Hier, den ich immer wieder bemühe, mit den Covern. 3 Fahrzeuge, die geheimen Bilder. Da steht es drin. Ja, kann man ja mal drüber sprechen. Crash in den Bergen. Langweilig, oder?
Wirklich langweilig. Ich hätte den Titel mehr auf das Hotel bezogen. Irgendwie das Gruselhotel oder das verlassene Hotel.
Aber das Hotel spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle.
Der ist aber ganz schön enttäuscht.
Der Ameisenmensch spielt ja auch keine Rolle in der Ameisenmensch.
Das ist richtig. Das ist aber eine richtig dumme Übersetzung gewesen. Ich finde, den Titel Verschollene Pilot trifft's.
Ja, aber finde ich auch langweilig, hätte ich im Regal stehen lassen.
Ja, aber Hotel Paranoia, das ist auch schon gespoilert, denn da kommt man vielleicht schon ein bisschen vorher auf die Lösung.
Hotel Fight Club. Ja. Das wäre ein guter
Hotel Name, Fight Club. Ne?
Ja.
Die 3 Fragezeichen, Hotel.
Oder die drei Fragezeichen, der verschwundene Pilot und der Mann mit den drei verschiedenen Persönlichkeiten, der eine Box sucht mit einem Schatz drin.
Tante Mathilda sorgt immer wieder gerne für das leibliche Wohl der drei Detektive. Das ist wieder ein Funfact. So hat sie ihnen wieder einmal einen Picknickkoffer mit Lebensmitteln und Getränken vollgepackt. Warum schreibe ich sowas ins Skript? Frage ich mich. Ich habe das vor.
Das frage ich mich auch gerade.
Ja? Aber es war Mai letzten Jahres. Da fand ich das wahrscheinlich noch witzig. Ja? In den fiktiven Ornella Mountains, in dem dieser Fall spielt, regnen vorzugsweise die Wolken ab, die sich durch die Feuchtigkeit des Pazifiks bilden und ins Binnenland geweht werden. Dadurch ist das Klima subtropisch feucht und macht den Dreien bei ihrer Wanderung auch mächtig zu schaffen. Eigentlich schade, weil das ist jetzt natürlich was nur ein Buch ist, aber dass es überhaupt nicht rüberkommt. Also ich hatte beim Hörspielhören jetzt nicht den Eindruck, dass es eine anstrengende Wanderung ist.
Dann kann es der Penis ja nicht sein.
Okay. Das war auch, es kommt ja ein, wie nennt man das hier, was da von oben runterrollt?
Ein Stein.
Geröll. Geröll fällt ja runter.
Von He-Man persönlich geworfen.
Ja, auch da hätte man sich mehr gewünscht.
Oh, dazu kommen wir später, zu der Soundkulisse von der Lawine.
Ja, also ja? Sound auch hier so von dieser Wanderung und so finde ich alles so eher so mittel.
Es gibt im weiteren Verlauf, wenn sie den Schatz finden in dem Buch, spinnen die so ein bisschen rum, was die von ihrem Anteil machen würden. Justus zum Beispiel möchte später eine Computerfirma aufmachen, die mindestens so erfolgreich wie Apple ist. Also ich finde gut, dass er seine Ziele klein stapelt.
Wirklich, ja. So klein anfangen, ja.
Oder er möchte Filmregisseur werden, weil der Job des Chefes vom Polizeirevier von Los Angeles ist ihm zu stressig.
Gut, aber so eine Computerfirma zu haben,
wie... Das ist schüttelt aus Werbe. Okay, cool. So, Bob hingegen träumt davon, Romanautor zu werden oder eine Rockband zu gründen und auf großen Tourneen unterwegs zu sein. Habe ich auch noch nie das Gefühl gehabt, dass Bob irgendwie ein Instrument spielt oder so. Also dazu müsste man immer anfangen, Gitarre zu spielen.
Man hat die noch gar nicht mit Musik irgendwie in Verbindung
gebracht. Beim Sexhändler arbeitet er ja. Ne? Das ist ja eine Musikagentur.
Ja, gut, vielleicht ist er da mal...
Deswegen haben wir ja bei Spotify Sexhändler.
Nee, bei Apple. Peter liebt vor allem das Wasser und plant deshalb später eine Surf-, Segel- oder Tauchschule aufzumachen.
Das macht absolut Sinn.
Das passt doch zu ihm, ne? Weil das andere ist alles utopisch, ne?
Das ist alles Blödsinn.
Ich mach Apple 2.
Nee, er will ja Apple 1 sein eigentlich. Mhm. Er macht Apple zu Apple 2, was jetzt Apple ist.
Ja.
Und er wird dann Apple 1.
Er wird Steve Jobs.
Na gut, ihr lacht tot. Darüber. Er hat gesagt, er gründet ein Detektivbüro und arbeitet jetzt mit der Polizei zusammen. Das ist auch sehr unrealistisch gewesen.
Ja, es ist immer noch.
Wie viele Bücher von Ben Nevis, der diese Folge geschrieben hat, enthält auch dieses einige Anspielungen auf Alfred Hitchcock. Zum Beispiel steht in einem Bücherregal im Hotel ein Bildband über Hitchcock. Auch spannend, Olli, oder?
Wahnsinn.
Ja, das nennt sich Spot the Hitchcock. Mhm.
Ich hatte gestern Spot Stephen King, weil ich habe Interstellar wieder mal gesehen. Mhm. Auf meinem tollen Fernseher. Wunderbar.
Das interessiert keinen.
Das interessiert allen. Und da
ist der Fernseher so groß wie dein Penis?
Da kann ich definitiv mit ja, also das kann ich mit ja beantworten. Und und da stand ein Buch von Stephen King, The Stand.
Ja.
Habe ich mich sehr gefreut drüber.
Da gibt es keinen Sinn.
Was kam da noch für ein Fakt?
Pass auf, jetzt kommt der größte Skandal.
Ja.
Inspektor Cotta wird im letzten Kapitel vom Buch fälschlicherweise als Kommissar Cotta bezeichnet.
Unglaublich.
Justus hat ein kleines Geheimfach in seinem Gürtel.
Das ist ein Fakt, der muss ich schmunzeln, als ich den gelesen habe.
Und Victor Eugenie wird erwähnt. Und damit können wir jetzt endlich in die Folgenbesprechung starten.
Das stimmt nicht. Guck mal, Olli, ich sehe hier die Aufzeichnung von Thomas. Und er hat da noch einen schwarzen Punkt hingemacht, ja?
Ja, ja.
Ist es jetzt, wir können uns alle noch einen Fakt ausdenken?
Nein, das ist, weil er mit Word nicht umgehen kann und er nicht weiß, wie er diese automatische Auflistung abstellt, wenn man fertig ist.
Da stand ein Fakt, da habe ich geschrieben, Bamy Kasper ist ein Stück Scheiße. Also, da habe ich dann gelöscht, aber ich habe den Punkt nicht weggemacht.
Und seine Reaktion zeigt mir, meins war ein Volltreffer.
Witzig, das ist eine Geheimbotschaft. Du kannst jetzt so anfangen, so mit Zitronensäure und so zu experimentieren.
Auf dem Monitor.
Ja, auf dem Monitor, ob du es findest.
Ja. Gab es übrigens im Yps-Heft oder im Mickey Mouse oder so. Zitronentinte, wenn du rüberbügelst, wird die sichtbar.
Gut, Benjamin.
Oh nee, ich will da nicht anfangen.
Soll ich anfangen?
Ja.
Okay.
Ja, aber ich habe mir so viel Mühe vor einem Jahr hier gegeben.
Ach so, ich soll das vorlesen?
Was ja.
Moment mal, du sollst, Benjamin soll deins, was ist denn das für ein Selbsteierlecken? Also Benjamin soll vortragen, so, damit du dein Werk aus seinem wertvollen Mund...
Aber im Gegensatz zu dir hat Benjamin wenigstens Eier.
Ja, sowas muss jetzt kommen, sowas Niedriges.
Ich, ja. Ich muss aber jetzt ganz kurz wirklich mal einen Timeout machen. Ich finde uns heute richtig schlecht.
Ich finde es bis jetzt gar nicht so schlecht.
Ich finde alle Gags bis jetzt sehr bemüht. Wenn es so weitergeht, in einer halben Stunde, ja, das war die Zentrale, tschüss.
Aber warum willst du das jetzt rausstellen? Das ist bis jetzt das Beste.
Das lasse ich drin. Ich will jetzt gerade mal wirklich kurz aus dieser On-Air-Persona raus.
Ja.
Das ist übrigens meine Lieblingsantwort. Wenn jemand sagt, die war zu scheiße im Podcast, sage ich, das ist meine On-Air-Persona. Das habe ich von Etienne gelernt, Bermin.
Die Folgenbesprechung.
Die drei Fragezeichen sind unterwegs in den Onella Mountains. Sie sollen einen alten Chrysler an einen Bekannten von Onkel Titus überführen. Dieser hatte das Auto für den Bekannten wieder restauriert und da Ferien sind, wollen die Detektive die Fahrt nutzen und ein paar ruhige Tage an einem Bergsee in der Nähe verbringen. Auch Kelly ist derzeit in einem Campinglager in den Bergen.
Da ist aber sehr viel Buchinfo dabei.
Wie man im Buch erfährt.
Ach so.
Und Peter.
Perfekt, oder?
Und Peter will die Gelegenheit nutzen, sie zu besuchen. Später erfährt man im Buch außerdem, dass Peter sehr eifersüchtig ist und glaubt, Kelly könnte einen anderen Jungen kennenlernen. Ich wollte jetzt.
Und jetzt muss ich übernehmen. Das sind doch meine Originalnotizen. Und dann geht ja schon wieder gut los, Benjamin, ne? Da ist ja wieder eine toxische Stimmung im Auto, ich sag's dir.
Ich fänd's so witzig, wenn Benjamin jetzt mit sich selber.
Ja, witzig, stimmt. Nee, ja. Das hatte ich mir damals so notiert. Okay. Also, ja, um darauf zurückzukommen, da ist ja wieder eine Aggressivität, ne? Also, wie die wieder miteinander reden, ne? Ich meine, sie sind im Nebel, es sind enge Kurven, sie haben kaum Sichtweite.
Peter fährt wie ein Irrer.
Wollte ich gerade sagen, ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Ja. Also so wie Thomas das gerade sagt, es ist Nebel und so, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie er da fährt, weil es wird gesagt, er ist schon wieder auf der Gegenspur.
Peter, alles gut, ich möchte den Fahrstil nicht kritisieren, aber das ist so diese Linie, wo Autos einem entgegenkommen.
Aber ich möchte eine Sache nur dazu sagen, vielleicht, dass man das versteht. Als jemand, der selber in den USA Auto gefahren ist. Wenn man so eine enge, kurvige Straße da in Kalifornien oder Arizona oder Nevada diese Serpentinen hochfährt,
dann fahre ich langsam.
Da muss man schon wirklich sehr konzentriert sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist dunkel und neblig, ich würde ausrasten.
Dann wäre ich Peter sehr dankbar, wenn er auch wirklich konzentriert wäre und ich lebend dort ankomme.
Nee, ich glaube aber, es ergibt Sinn, weil wir wissen, Peter ist ein Schisser. Er sagt ja auch, er hat keinen Bock, hier die ganze Nacht durchzufahren. Deswegen will er wahrscheinlich unterbewusst so schnell wie möglich durch dieses Gebiet durchfahren. Mhm. Dass er dadurch natürlich immer wieder auf die Gegenfahrbahn kommt und so, liegt jetzt an der Geschwindigkeit, nehme ich mal an.
Mich stört da eine Sache bei der Aufnahme, dass Peter genauso genauso spricht wie seine Beifahrer. Er ist ja der Fahrer und ist ja irgendwie vielleicht angestrengt oder schaltet mal oder so, dass er...
Ja, die Automatikautos.
Okay. Nee, aber dass er so ein bisschen angespannter sprechen würde. Es hört sich nicht an, als ob er der Fahrer ist.
Wisst
ihr,
was ich meine? Aber nein, Benjamin, ich glaube, du sprichst hier ein Problem an. Niemand fährt das Auto.
Stimmt, so wie
es. Das merken die jetzt erst.
So wie das beschrieben wird, stimmt.
Aber eigentlich musst du die Szene doch gelebt und geliebt haben, weil Bob schimpft, ja, über Onkel Titus, ja, dein dummer Onkel, ne? Die sollen diesen Chrysler irgendwie an einen Geschäfts- oder an einen Freund, einen Geschäftspartner, / Freund von Onkel Titus über, wie nennt man denn das?
Überführen,
danke. Ne, dass er so bei Onkel Titus schimpft, ne? Ja, wir sind viel zu spät losgefahren. Dann schimpft er mit Peter, ne? Du kommst immer auf die Gegenfahrbahn. Und im Buch bietet Peter dann auch an, na, dann setzt du dich doch an Steuer und dann tauschen sie im Buch. Ja. Dann fährt nämlich Bob weiter.
Also, wie gesagt, ich mag diese Szene. Ja, auch wie die so meckern und so. Ich finde nur...
Ich mag auch meine Zähne.
Ja, ich mag nur
ich
nicht...
Ich mag Tassen.
Ich mag nur nicht, dass... Ich sag jetzt ab jetzt nur noch Tasse, ihr regt mich auf. Also ich mag diese Tasse. Mich regt aber extrem auf,
ich dass, mag auch Tassen mit Holy.
Extrem. Mir fällt auf, dass Peter genauso spricht wie die anderen. Und ich finde als Fahrer... Oder findet ihr das nicht?
Das haben wir doch gerade schon besprochen.
Na, aber Olli hat da nichts dazu. Ich frag Olli gerade.
Es ist mir tatsächlich jetzt nicht aufgefallen.
Siehst du?
Extrem. Du hast aber recht, wenn dem so ist, was ich jetzt einfach mal glaube, dann sollte der Fahrer tatsächlich auch schon so in einer etwas Anspannung anderen Stimmung so. Sein.
Ja, aber Peter ist schon in seiner zeternden Rolle. Also ich sag mal so, sie sind wieder in Hochform. Ich stelle mir wieder die drei Sprecher vor am Tisch, so wie wir, vor ihren Mikros. Und die Regieanweisung ist, seid mal die drei Fragezeichen, wie sie sich wieder gegenseitig anpissen.
Ist auch gut.
Aber ja, er könnte auch sowas sagen wie, jetzt seid doch mal ruhig, ich muss mich konzentrieren.
Das hätte vollkommen ausgereicht tatsächlich. Er hätte sich nicht komplett auf diese Diskussion einlassen müssen, weil er sich ja konzentrieren muss.
Ich finde es aber gerade so für jüngere Hörer gut, dass das so ein bisschen übertrieben ist, weil das baut ja wirklich, wenn man jünger ist, auch eine extreme Spannung auf.
Mhm. Apropos so
Gegenfahrbahn hin und her.
Wir haben was vergessen. Ja. Wir müssen noch schnell jetzt die Bewertung aufschreiben, wie wir den anderen einschätzen.
Ja. Ich habe ja gesagt, wir wollten es ja schon vorher machen. Ich habe gesagt, nein, die Hörer, die lieben das, wenn die das so hören, so die Zettel.
Genau, und wir dabei auch irgendeinen Mist erzählen. Ja. Ne?
So, also, ja. Wie heißt ihr denn?
Immer derselbe Kick.
So.
Ich schreibe einfach Idiot 1, Idiot 2.
Ich nenne dich heute einfach...
Wer ist Idiot 2?
Ich.
Das ist witzig, weil ich habe auch einen Gag gemacht.
Ja?
Bomas und Bolli. Ich habe einfach ein B vorgesetzt.
Wow, so einen Gag habe ich auch mal gemacht im Kindergarten.
Das Witzige ist nämlich auch, ich habe auch wirklich vergessen, was du damals gegeben hast. Du hast ja das Buch, aber du weißt nicht mehr das Buch, deine Wertung. Ne?
Ich fand das Buch auf alle Fälle besser, das weiß ich noch.
Aber wir bewerten heute nicht das Buch, ne?
Nein, dafür ist es zu lange her.
Bei Olli ist jetzt spannend, wie fand er die Folge? Das kann ich mir schon wieder überhaupt nicht vorstellen. Weil du bist wirklich so manchmal so extrem, wo ich so denke, die findet der super, dann gibt's irgendwie 3 Punkte. Dann denke ich, die findest du bestimmt langweilig, dann gibst du 8 oder
okay,
so.
Okay, weißt du, wer aber noch so ist, Thomas?
Ich?
Ja.
Oh, nee, heute wirklich, das ist eine Herausforderung.
Ja, also der Sound war richtig schlecht und die Musik und die Handlung.
Eine 10! 10 von 10.
Ja.
Kann man auch 11 Punkte geben?
Ich war erstaunt, Olli hat jetzt 10 Punkte fürs Gespensterschloss rausgerückt, ne?
10!
Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich 10 Punkte vergeben
habe. Nee, stimmt nicht. Hat ein Hörer von uns nochmal nachträglich erwähnt. Du hast, glaube ich, den hier, wie heißt die Folge mit Brittany? Erbe des Meisterdiebes.
Der habe ich niemals.
Doch, der hast du 10 gegeben.
Die haben richtig viel Punkte gegeben.
Erbe des Meisterdiebes habe ich 10 Punkte gegeben.
Ja.
Das liegt daran, wenn man.
Das versunkene Dorf, das weiß ich, fand es auch sehr gut, aber da hast du nur 9 gegeben.
Das Lustige ist, ich kann mich. Also ist das Gehirn schon kaputt? So. Erbe des Meisterdiebs, ja? Hm. Ich weiß, ich fand es gut. Ich weiß nichts mehr von der Handlung.
Ich auch nicht.
Junge mit Tauben,
Alter. Das ist doch traurig, ich weiß nur, oder? Das war doch unsere lange Folge.
Ja, genau,
das,
aber
genau, das war vorletztes, das ist auch schon wieder 2 Jahre jetzt her.
Was ging's da? Kannst du das in einem Satz?
Das ist die Folge, wo gesagt wird, Victor Eugenie ist gestorben und dann kommt hier diese Brittany auf den Schrottplatz, macht Justus schöne Augen und dann kriegen sie das Rätsel und dann kommt noch dieser Reporter und sagt irgendwie, Justus Jonas ist ein Idiot und lässt sich hier von einer Frau blenden und so weiter und so fort.
Ja, so ganz schwach kann ich mich erinnern.
Das war jetzt auch nicht die beste Zusammenfassung von mir, aber ich habe auch keine Lust, das jetzt hier komplett wiederzugeben. Das
Traurige ist, es war die beste Zusammenfassung von dir.
Ja. Nee, die fandst du aber gut. Ich glaube, der hast du 8 oder so
gegeben. Ich sag's ja, ich fand Erbe des Meisterdiebs.
Ja, aber ich fand's bei der Folge, die wir jetzt hoffentlich jetzt bald besprochen haben, fand es noch schlimmer, weil ich wusste, krass, wir haben die Folge, ich habe das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört, ich habe Notizen gemacht. Ich konnte mich an so wenig erinnern. Das finde ich bei der Folge extrem.
Ja. Tut mir leid.
Naja, Justus studiert jedenfalls die Karte genauer und hier habe ich notiert vor fast einem Jahr, Bob, ja, mach das mal. Anscheinend scheint er zu Berlinern.
Das ist mir auch aufgefallen, er Berlinert.
Okay, Justus findet ein Hotel in der Nähe, da rumpelt Peter, in Klammern Bob im Buch, über etwas rüber mit dem Wagen. Peter bekommt Panik, Bob und Justus verlassen das Auto, können aber nichts feststellen, außer abgerutschter Erde. Da kommt ein schwarzer Pickup angefahren. Der Fahrer fährt nach kurzem Gespräch mit den Detektiven vor zum Hotel King of the Mountain, warnt aber noch vor dem alten Finch, dass er endlich aufhören soll, weil es sei alles so sinnlos, so sinnlos.
Ja, fand ich auch ein bisschen, der Pickup-Fahrer kommt ja so an, ja, ich hätte euch fast da runtergeschubst, da den Berg, runtergebumst. Und aber so das Bremsen und so war auch so richtig unspektakulär. Fandet ihr nicht so?
Ich finde aber im Gegenzug die Soundkulisse am Anfang von der Autofahrt oder Auto-Action, die ich ja geschrieben habe, da fand ich die Soundkulisse sehr spektakulär. Wirklich, weil da dachte ich echt, Peter fährt die 3 jetzt in den Tod.
Der ganze Anfang finde ich generell soundmäßig und auch hintergrundmusikmäßig sehr, sehr gut.
Ja, aber ich meine nur, er kommt da so angefahren und sagt, er hat die da fast runtergeschubst. Er hätte ja mal hupen können oder ein lautes
Bremsen. Aber er sieht doch nichts im Nebel.
Ach so, deswegen geht die Hupe nicht.
Das habe ich gerade in dem Zusammenhang.
Na gut, er hat sie ja erst ganz kurz davor anscheinend gesehen. Das wiederholt sich doch jetzt gleich, ne?
Ja, dann hätte ich gerne ein dolles Bremsen gehört.
Weil sie fahren ja hoch und dann, ja, wo fährt er denn hin? Und es wird immer nebliger. Der Pickup bremst!
Genau, das war übrigens sowas wäre gut gewesen.
Aber da
Vorsicht!
Und da war das ja, da war das in der Szene, die Thomas gerade erzählt hat, in der zweiten. Da war schon so ein bisschen Panik, dass er fast reinfährt.
Und das fand ich, das hat wirklich so Horrorfilm-Atmosphäre, dass sie sagen, guck mal, so blink, blink, blink. Er signalisiert den, fahrt hier rechts rein und dann fährt er einfach weiter. Ja. Das hat so richtig, so weiß nicht, hier so Wrong-Turn-mäßig oder so.
Ich, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das erzählt hattest, dass die ja ein Hotel, hattest du das vorgelesen, dass die ein Hotel finden wollen. Weil Justus hat gesagt, hier in der Nähe ist ein Hotel. Und ich finde es so witzig, jetzt fährt er das.
Ja, habe ich gesagt.
Also, Pickup fährt ja vor, gibt rechts den Blinker und fährt weiter. Erstmal ist witzig, wie die drei überlegen: Was machen wir jetzt?
Peter so: Ah, ich fahre einfach in den Graben.
Und jetzt finde ich eine Sache extrem witzig. Sie fahren jetzt diesen Weg da lang oder steigen aus da schon, weiß ich gar nicht. Dann sagen die, oh, da ist was, was könnte das sein?
Und das Hotel!
Oder das war ein bisschen witzig, oder?
Das sind halt Detektive. Die lieben es, Sachen auf den Grund zu gehen. Nicht einfach festzustellen, sondern wirklich der Sache Stück für Stück.
Na, erzähl doch mal weiter, Olli.
Ja. Ohne das Auto abzuschließen, weil da wohnt ja eh niemand, betreten sie das Hotel. Drin ist alles einsam und verstaubt. Das Telefon ist auch tot. Peter wird panisch. Fast wie im Gespensterschloss. Er wird wirklich hier so ein bisschen, obwohl noch gar nichts groß passiert, dreht er so ein bisschen durch.
Naja. Aber Justus findet ja noch in einer Tasse noch so einen flüssigen Rest Kaffeesatz.
Ja.
Also so frischer Kaffee noch. Na, Peter erzählt ja jetzt auch von so einem Horrorfilm.
Aber Justus und Bob möchten sich erstmal umsehen, ob sie nicht doch lieber im Hotel nächtigen. Sie entdecken ein paar Fotos von längst vergangenen Zeiten. War mal eine richtig tolle Anlage, stellt Peter fest. Unter anderem sehen sie ein Foto mit einem Pärchen drauf, direkt vor dem Eingang des Hotels. Dann noch ein zerschelltes Flugzeugwrack und also eine kleine Propellermaschine.
Was, eine Propeller?
Propellermaschine.
Und dann kam doch bestimmt eine Sache, die du wieder gehasst hast. So, sie zählen das alles auf. So, guck mal hier das Bild, guck mal da. Kurze Pause und Justus, ich könnte jetzt was zu essen vertragen.
Nö, nee, das fand ich gar nicht so schlimm.
Sagst du nicht immer, du hast diesen Justus, der so dümmlich rüberkommt?
Aber irgendwann mittlerweile, es ist so wie, haben wir uns nicht über den Fleck unterhalten, den man von der Scheibe wegbaut und irgendwann denkt man nach Scheiß drauf? Also irgendwann wird einem sowas egal.
Also das ist eine schöne Alliteration.
Ich hab dazu sogar was. Langsam bekommt Justus Hunger. Und tatsächlich, in der Ecke entdeckt Peter einen kleinen Kühlschrank und sogar noch eine Packung Salami. Das finde ich jetzt extrem widerlich. Ja. Eigentlich, dass die in einem verlassenen Hotel sehen, eine Packung Salami. Aber sie scheinen noch genießbar zu sein.
Ja, aber der Witz ist ja
noch. Also guten Hunger, die Herren.
Ja, der Witz ist ja doch, dass der Kühlschrank er macht die Tür auf und sagt, der ist komplett vereist. Jetzt stelle ich mir vor, wie er so die Salami rausnimmt, die aufmacht und dann so auf so ein Eisklotz beißt.
Ja, na gut, sie essen jetzt jedenfalls die Salami und jetzt kommt was ich auch gut finde. Also,
Ich komme jetzt dazu, Thomas. Auf einmal hören sie draußen ein Auto. Auf einmal ist es wieder still. Sie sehen draußen nach, niemand zu sehen. Da war jemand, eine hässliche Fratze. Peter gerät in Panik und flüchtet zum Auto. Seine Kollegen hinterher. Das Auto ist weg. Super. Ach nee, da steht es ja, ein paar Meter entfernt. Nix wie weg. Aber Bob hat noch seinen Rucksack im Hotel, also müssen sie nochmal rein. Aber jetzt ist Bobs Rucksack weg. Was ist hier los? Plötzlich eine gruselige Stimme. Guten Abend. Ich habe schon lange keine Gäste mehr gehabt. Stimme fand ich übrigens gut.
Wir müssen aber trotzdem kurz unterbrechen, ne? Weil erstmal hast du den super Satz von Bob vergessen. Sie hören draußen dieses Auto und sie fragen sich, was ist das? Und Bob sagt, das ist der Kellner. Ja. Das ist so witzig, oder? Ja? Und im Buch sind Justus und Bob etwas netter zu Peter. Weil im Hörspiel ist es so, dass Bob, Justus wieder so überheblich eklig sagt, Zweiter, was ist denn das da hinten? Das Auto, wie ist es denn da hingekommen?
Und kann ja Peter nichts dafür.
Na okay, ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen. Olli hat das sehr neutral erzählt, aber Peter ist ja nun extrem aufgeregt und schreit rum. So. So, und dann fragen die, was ist los, was ist los? Das Auto ist weg. Und es ist ja wirklich, er sieht ja wirklich das Auto nicht mehr. Und es steht an einer anderen Stelle. Und ich glaube, Justus und Bob, die haben gar nicht bemerkt, dass es woanders steht.
Ich wollte gerade, also die zu denken, ist Peter dumm, es hingestellt hat, da steht es doch. Dabei ist es schon gruselig, dass das Auto nicht mehr genau da steht,
was abgestellt haben. Und ich ja für Peter extrem beängstigend. Ja, ja.
Und aber es müssen doch alle drei wissen, wo das Auto vorher stand. Auf, die sind doch da ausgestiegen.
Im Buch kommt definitiv deutlich besser rüber, wie dunkel und neblig es inzwischen draußen ist. Und deswegen sage ich auch, im Buch sind sie zu Peter nett. Also Bob legt sogar seinen Arm so beruhigt um seine Schulter. Komm, wir suchen jetzt gemeinsam das Auto.
Ekelhaft.
Ja, aber das ist eine richtige Romantikfolge zwischen Bob und Peter. Aber da kommen wir ja später noch zu.
Die geben sich einen Zungenkuss.
Und dann stellen sie halt fest, dass das Auto seinen Standort verändert hat. Dann streiten die sich sogar. Weil Justus behauptet, ja Bob, du hast vergessen die Handbremse anzuziehen, weil eigentlich Bob ja jetzt zum Schluss gefahren ist im Buch, ja. Und der Wagen ist jetzt weggerollt und Bob sagt dann halt, also ich stelle immer den Hebel auf Parkposition. Deswegen finde ich das, ja sagen wir mal, so im Buch sind sie noch so ein bisschen mehr wie der Jugendliche. Ja, so ein bisschen so zanken und alles.
Auf jeden Fall an der Stelle, wo er sagt so, guten Abend, ich habe schon lange keine Gäste mehr. Bis hierhin könnte das auch eine gute Larry Brandt-Folge sein, so ein bisschen. So ein verlassenes Hotel, irgendwie sowas. Ja, bis jetzt ist es wirklich unheimlich.
Oder Psycho.
Willkommen im King of the Mountain. Ich bin Finch Hunterman, der Besitzer des Hotels. Wie fandet ihr hier seine Stimme?
Sehr gut.
Ich auch.
Ich finde schon, dass, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, dass es schon sehr gedrückt klingt, so wie er die Stimme macht. Aber ich finde es nicht negativ, sagen wir mal so.
Der Mann möchte wissen, wie sie denn hierher gefunden haben. Sie erzählen von dem Mann mit dem Pickup. Catman! Jack Catman! Mein Nachbar hinterm Berg! Justus möchte wissen, was eine Nacht kostet. So wie ich das jetzt hier schreibe, klingt das ein bisschen anzüglich. Wenn ihr mir helft, müsst ihr gar nichts bezahlen, das wird nicht besser. sie möchten für eine Nacht bleiben und werden auf ihre Zimmer gebracht. Ich hoffe, ihr raucht nicht. Ich hasse das. Sie werden auf ihr Zimmer gebracht. Ja,
ganz kurz, ich finde es extrem merkwürdig von Justus zum Beispiel, gerade er, wenn ihr mir helft, ihr könnt hier schlafen, keiner fragt.
Nee, das fand ich auch merkwürdig, weil gerade jetzt, wo ich mir das nämlich so durchgelesen habe, dachte ich so, hä, und jetzt fragt Justus, was er eine Nacht kostet?
Weil hat wirklich keiner gefragt.
Das klingt jetzt wirklich so nach so einem alten, ekligen Mann, der die Jungs so mit, Achtung, Wortspiel, Pickups, also hier der Schokoriegel reinlockt. Ne?
Ja, ja.
Und er wird ja auch gefragt, irgendwie so, als er sagt, ich hatte schon lange keine Gäste mehr. Woran liegt das denn? Es regnet sehr oft. So. Und dann irgendwie, aber ihr könnt hier schlafen, ihr müsst doch nichts bezahlen. Ja, also es ist schon
auch aus. Ich hatte hier noch Hoffnung, dass es eine sehr romantische Folge wird, ja.
Aber ich wurde enttäuscht. Ganz witzig ist, sie erzählen halt von dem Catman, ein Mann mit weißen langen Haaren, älter, und Hunterman hat laut Buch eine Glatze. Was eigentlich auch wieder wichtig ist für die Auflösung später.
Also das wird nur im Buch erzählt, ne?
Im Buch wird er halt mehr beschrieben. Also wie gesagt, der eine hat lange weiße Haare, der andere hat eine Glatze, ne?
Hier finde ich noch witzig, wie er sie auf die Zimmer bringt. Für euch nur das Beste. Und Bob so, naja, geht so. Aber auch in einem Ton, mega lustig.
Ja. Es sind mehrere so eine Kommentare, finde ich, in dieser Geschichte, die relativ lustig sind. Auch später so im Zimmer und so.
Na, dann fahr doch mal fort, Benjamin.
Aber weißt du, mein Lieblingskommentar ist, der kommt ja doch, ne, mit der Scheibe.
Mit der Scheibe, wo die gleich eingeschmissen wird, meinst du?
Ja, danach, wenn sie ihm das sagen.
Mir fällt es gerade nicht ein, aber wir kommen das, ja dahin.
Ihr habt das Fenster kaputt gemacht!
Genau, das würde ich dann gerne. Genau.
Gut, ich lese.
Achso, und auch wichtig, er hofft, dass die Detektive nicht rauchen würden auf dem Zimmer, weil das kann er nicht ab, also er kann generell Zigaretten nicht ab.
Genau, das hat Olli sogar erzählt.
Hat er das erzählt?
Hat er gesagt.
Das ist nett, Olli.
So bin ich manchmal.
Also... Ich möchte nicht sagen, dass das meine Notizen sind. Ich lese weiterhin Thomas seine Notizen vor.
Baby, das ist doch okay. Das haben die Hörer schon verstanden.
Nee, aber weil ich schäme mich, wenn es nicht meine eigenen sind. Und ich will nicht so tun, als ob ich das geschrieben habe.
Ja, aber vielleicht kann man sagen, wir machen diese Scheiße schon seit 5 Jahren. Ja. So, weißt du? Und dass wir wissen, wir sind alle sehr viel beschäftigte Männer. Wir sagen in jeder Folge, es tut uns leid. Wir sind ja auch, wir gehen voll arbeiten. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Schicksalsfälle.
Der Jammerlappen-Podcast.
Der Jammerlappen-Podcast.
Ja, richtig. Aber das ist meine Wertschätzung an deine Arbeit. Nein.
Das ist witzig, wie Benjamin es hier verpackt. Dabei schämt er sich einfach für diese Notizen und will einfach nur
er tut jetzt so wie, ich hab's leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, mich vorzubereiten. Deswegen, Thomas war so nett, mir seine scheißen, nutzlosen, hirnlosen Notizen zur Verfügung zu stellen.
Sie landen im Apartment 1. Im Buch wird gesagt, dass das Zimmer sehr stinkt. Der Kühlschrank ist leer und voller Stockflecken. Im Schrank findet Bob eine kleine elektrische Heizung und er stellt sie mitten in den Raum.
Ganz kurz, im Zusammenhang, das Zimmer stinkt und alles, habe ich direkt dahinter geschrieben. Auf das Essen verzichten sie ganz.
Bevor ich weiterlese, wie findet ihr eigentlich so die Musik und so im Hotel?
Bis jetzt gut,
auch gut, richtig.
Gut. Also vielleicht hier nochmal, alles, was am Anfang im Hotel ist, sage ich jetzt schon mal, ist super. Alles. Also die Fahrt dahin, wenn sie im Auto sind, wenn sie dann das Hotel betreten,
der seltsame alleine sind, Mann.
Bis der Mann kommt, bis sie ihr Zimmer betreten und so. Alles im Hotel bis jetzt super atmosphärisch, gut abgemischt, tolle Geräusche, tolle Musik.
Da ist nicht meine Notizen, dann hätte ich auch hingeschrieben, wann die Musikstücke kommen. Aber es sind auch so wunderbare Gitarrenstücke dabei, die richtig zu dieser unheimlichen Stimmung passen. Später ist schon wieder so 80er Jahre Tangerine Dream Musik, aber hier ist es wirklich noch.
Ja. Aber du magst ja Tangerine.
Meinst du diese, ich hab's in den späteren.
Fahrstuhlmusik.
Ich hab diesen, meinst du diese Metallflöte, die später kommt?
Na, das sind mehrere so eine komischen.
Was stimmt das da? Das ist immer noch mein Lieblingsgag hier. Ja. Bamin, der größte Tangerine Dream Fan, ne? Hier, und Luis meinte, ey, das muss doch gefallen haben, klingt wie Tangerine Dream. Ja, stimmt, ist wie Tangerine Dream, aber in der Phase, wo ich sie hasse.
Das fand ich auch so gut. So, also jetzt kommt das, was Olli gesagt hat. Hunterman bietet den Jungen an, ihm was zu kochen. Falls sie Hunger haben und er verzieht sich dann. Und ja, sie haben aber nicht unbedingt Lust, da was zu essen.
Witzig, wenn er gesagt hätte, ich habe noch Salami im Kühlschrank, da kann ich euch was kochen. Ah, nee, hat er nicht.
Das ist eh witzig, das kann man jetzt vielleicht schon mal sagen. Es kommt ja gar nicht dazu, dass er ihm was kocht. Im Buch machen die Detektive das alles selber, weil das da alles so widerlich ist.
Ja. Na, jetzt machen die noch kurz einen Smalltalk, weil denen aufgefallen ist, dass er so komisch über Jack Cartman.
Nenn ihn bitte Cartman.
Ich will immer Cartman sagen. Cartman. Ja,
und das würde einen ganz anderen Wind in dieses Hörspiel bringen, wenn es Cartman wäre.
Er kann Cartman nicht leiden.
Auf der Straße, fass ich nicht überfahren, ne? Ihr blöden.
Ich will aber das F-Wort sagen, darf ich aber nicht.
Ihr Ficker. Leck mich, Leute, ich geh nach Hause.
Sag mal, du kannst die Stimme ganz gut nachmachen.
Findest du, dass ich gut Cartman nachmachen kann?
Tatsächlich, oder? Also, das Problem ist, jetzt hast du mich darauf aufmerksam gemacht.
Ja. Jetzt kriegt man es nicht mehr hin.
Jetzt kriegst du ihn mehr hin,
ne? Ja. Das ist so wie bei der Folge mit Leonie, wo ich nochmal sprechen soll. Das geht nicht.
Man das geht ja nicht, ne?
Nee.
Ah, das ist so super, wie du diese Frau nachgemacht hast.
Leck mich, Leute, ich geh nach Hause.
Ja. Richtig gut.
Ja?
Nicht also der Typ ist auch schon steinalt, den spricht, ne?
Ich weiß es
nicht. Wer ist gestorben? Nicht Cartman Stimme, sondern Mr. Garrison.
Ja, genau. Und jetzt sprech mal die Stimme nach von der Lehrerin, wo die Brüste so weit runterhängen und die Katzen damit spielen.
Oh, ich hab ihre Stimme.
Oh Gott, das ist so witzig. Die habe ich nicht auf dem Schirm.
Ich hau doch in den neueren Folgen gar nicht mehr
das auf. Das Problem ist, ich, also bei South Park bin ich sehr, sehr ungebildet, weil ich sehr wenig gesehen habe.
Ich kann mich auch an die Stimme überhaupt nicht erinnern. Ich habe es nur gesagt, damit die Leute, die South Park nicht kennen, gerade so ein Bild im Kopf haben. Was ist denn das?
Also da hängen die Brüste runter und immer wenn sie vorne, das wird so nur so beiläufig gemacht. Sie unterrichtet die Kinder und die Brüste hängen so weit runter, dass irgendwann so kleine Katzen dazukommen und an den Brüsten
kenn nur rumspielen. Ich kenne nur die Krankenschwester, wo der Fötus sie am Gesicht hängt.
Ist auch widerlich.
Ja, South Park.
Peter weist darauf hin, wie merkwürdig Hunterman ihn angestarrt hat und will von Justus dafür eine Erklärung.
Ich sag ja, es wird noch romantisch.
In Klammern, auf diese Bemerkung von Peter wird im weiteren Verlauf der Handlung nicht mehr eingegangen, obwohl es im Buch noch eine Relevanz haben wird.
Du hast so schön angefangen. Ja. Das ist wieder mit dem Arsch eingerissen.
Ja,
Relevanz.
Ja. Justus findet es in dem Hotel gar nicht so schlecht.
Ja, stimmt, der ist so super.
Das wird wirklich alles spannend.
Im Buch sogar sehr witzig. Ja.
Und weist darauf hin, dass die Weiterfahrt im Nebel im völlig übermüdeten Zustand auch der Horror geworden wäre. Peter entgegnet dann, ja, die Betonung liegt auf auch. Spannende Musik.
Oh, Thomas, du klaust ja von mir spannende Musik. Ja, deswegen, aber das ist, jetzt muss ich das mal vorlesen, das sind ja meine eigenen Worte. Also bis hierhin richtig spannend, atmosphärisch, habe ich alles schon gesagt. Ne? Stimmung wirklich wie in einem Horrorfilm. Soundkulisse ist gut. Auch dieses leise Geräusch vom Wagen draußen vom Hotel, wenn sie die Salami essen, wenn Bob diesen Witz macht, so der Kellner kommt, ja. Also wirklich, hier denkt man mal, boah, die können es ja doch noch.
Weil wir ja, immer auch, so das kam ja ganz kurz schon der Fratzenmann vor draußen. Ja. Ich fand das auch spannend, weil es gar nicht so deutlich wird, was da eigentlich gerade passiert. Und man wird als Hörer so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Fand ich auch sehr spannend.
Was ich auch sehr interessant finde, Olli, ist es dir aufgefallen? Weil inzwischen, wir sind jetzt bei Spotify bei Track 10 und jeder Track geht wieder so ungefähr eine Minute 45 im Durchschnitt, ja. Also es sind ungefähr 17 Minuten Hörspiel rum und zum ersten Mal taucht jetzt der Erzähler auf. Das ist dir aufgefallen.
Das ist aber in ganz vielen Folgen so, dass der Erzähler lange
nicht vorkommt.
Das
fand ich aber extrem, so lange nicht.
Und ich mag das nicht. Ich habe schon mal gesagt, ein Erzähler muss immer am Anfang vorkommen und dann kann er zwischenzeitlich vorkommen. Wenn ein Erzähler erst so in der Mitte vorkommt oder nach einem Drittel, finde ich das irgendwie
17 Minuten von 75 Minuten Hörspiel ist schon echt viel. Aber es ist ja auch so viel passiert. Und auf der anderen Seite hat man bis jetzt den Erzähler nicht gebraucht. Klar, er hätte sagen können, die drei Detektive befinden sich in einem Auto, in einem alten Chrysler in Richtung der Ornella Mountains. Aber ich finde, der Start ist doch super.
Wir genau, dass man auf, gleich in der Szene drin
richtig.
Ist, finde ich.
Ja. Da hätte der Erzähler, also dass er jetzt erst kommt, finde ich gut.
Ich finde, dann kann der wegbleiben.
Dann hätten wir ihn auch komplett weglassen können. Find das stimmt auch, ja. Deswegen, aber ich finde, 17 Minuten ist schon eine Hausnummer, dass er jetzt erst auftaucht. Ja. Bob entdeckt einen gerahmten Zeitungsartikel in ihrem Zimmer, in dem von einem abgestürzten Flugzeug in den Ornella Mountains die Rede ist. Hast du den Zeitungsartikel da, Olli? Hast du die Zeitung, die damals gekauft hat?
Nee, habe ich nicht.
Ja, okay.
Ich habe einfach nur geschrieben, das einmotorige Privatflugzeug war wohl entführt worden. Der Besitzer wurde am Flughafen niedergeschlagen und vom Täter fehlt jede Spur. Ein Datum steht da nicht, aber der Artikel sieht sehr alt aus.
Mhm. Und da habe ich jetzt langsam schon Angst bekommen. In welche Richtung geht es jetzt? Schon wieder jemand, der entführt wurde oder was entführt wurde und Dennis schon wieder.
Hast du dir gedacht, ich liebe es, über diese Hörspiele zu sprechen.
Also bei diesem Hörspiel muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe das gestern gehört, ich habe es heute gehört. Mhm. Es kommen langsam Ermüdungserscheinungen bei mir, bei den drei Fragezeichen.
Was, ich gebe mir immer so eine Mühe bei der Folgenauswahl. Ja.
Also da muss man wirklich sagen, hätten Olli und ich, glaube ich, später erst der Todesflug gehört.
Ja.
Hätte ich, glaube ich, gesagt, was für eine Abwechslung, so schlecht ist es nicht.
Mhm. Haben wir ja fast eigentlich auch
naja, gesagt. Naja, wir haben trotzdem Folge. Schlecht bewertet.
Das war schon ziemlich noch am Anfang. Ja, klar, wenn man sich jetzt zurückerinnert, Bamin zu dem damaligen Zeitpunkt noch sehr unerfahren.
Ja.
Olli eigentlich auf dem Stand von
jetzt. Auch sehr unerfahren.
Ja, aber immer noch auf dem Stand von damals. Ja, ja. Bamin inzwischen also sagt so, okay, ich habe schon 50 Bücher gelesen, ich habe schon über 50 Hörspiele besprochen.
Ja. Weil Thomas, was hast du gesagt, was haben wir vorher von Ben Nevis besprochen?
Okay, wir spulen nochmal zurück ins Jahr 23.
Was war das?
Da war es aber wirklich extrem, weil wir haben vorher den Feuerturm aufgenommen und haben gleich dieses Buch danach besprochen. Und hier sind, also ich finde, Nevis hat ja auch so einen Stil. Oft spielen seine Fälle auch nicht in Rocky Beach. Entweder hat er so Wildnisfolgen, wo sie wirklich immer eine Einöde sind, oder hat halt irgendwelche komischen Rätselfolgen mit kulturellem Einfluss,
und möchte ich es mal nennen. Welche Autoren sind das? Übrigens auch Ben Nevis. Pistole zum Schluss rausholen.
Ich hasse es. Gut, es ist aber so ein Trope, der fast immer bemüht wird, finde ich. Ja, der Artikel hat leider kein Datum und Justus erinnert sich jetzt an das Bild von dem zerstörten Flugzeug, das in der Rezeption hing. Und sie wundert sich, warum jemand in einem einsamen Hotel einen Artikel über einen Flugzeugabsturz einrahmen sollte.
Und noch sehr wichtig,
ja?
die Umstände, wie der Artikel da lag.
Ja, ja, klar. Genau, weil Justus fragt Bob, wo lag denn der Rahmen? Anhand der Staubschicht auf der Kommode kombiniert er, dass der Rahmen erst kürzlich dort abgelegt wurde. Eventuell sogar extra für die Detektive da drapiert. Darauf wolltest du hinaus, ne?
Genau, genau.
So. Die Überlegungen werden urplötzlich unterbrochen, weil ein Stein fliegt durchs Fenster. Bammy, wie fandst du da die Aufregung, die Atmosphäre, die Musik? Doch so gut, ja?
Also, ich überlege gerade, ob mir da was hängen geblieben ist. Also, es splittert.
Es ist aber sehr laut auch so.
Ja, genau. Ne? Also, es ist schon laut, lauter als nachher das Geröll, was da runterwellt.
Das auf alle Fälle. Ne?
Also, das hier ist, also, es spielt ja auch immer noch im Hotel. Man kann wirklich sagen, im Hotel ist alles gut.
Ja, ich mag also, auch, wie Justus so sagt, da rennt einer davon. Und Peter lässt, also, da renne ich jetzt aber nicht hinterher.
Ja. Will das aus dem Fenster springen.
Ja, genau. Also sie sehen jemanden im Nebel davonrennen und mal Justus denkt, das war der Mann aus dem Pickup, Cartman. Aber er ist sich nicht sicher, ne? Witzig, dass er nicht sicher ist. Man hört dann auch so, ihr Ficker, ja?
So witzig, wenn Cartman, der hat in der Folge überhaupt keine Funktion, er taucht nur ab und zu auf und beleidigt die drei. Es würde damit anfangen, dass sie sich Cartman vorstellen, was wir schon öfters zitiert haben, und sagen, wir sind Detektive.
Um den Stein befindet sich eine Botschaft, die lautet, verschwindet hier, ihr kriegt sie nie im Leben. Sie beschließen sich jetzt mal Hunterman zu melden und diesen kleinen dicken Jungen namens Cartman anzuzeigen. Nein, weil sie mit dem Loch im Fenster natürlich nicht schlafen können und Bob sehr sarkastisch, schade, wo wir es uns doch gerade so gemütlich gemacht haben.
Ja, Bob ist hier bis jetzt wirklich großartig.
Ja, ist okay.
Ja, ich finde ihn gut.
So, Olli, möchtest du weitermachen?
Doch, das sind die kleinen Witze, die ich auch witzig finde, so von Bob.
Hunterman scheint aber nicht da zu sein. Justus untersucht das Bild mit dem Flugzeugwrack. Er findet ein Datum und hier wird auch schon wieder geschickt umgangen, einen Zeitrahmen zu nennen, sondern er sagt einfach nur, der Abschuss ist etwa 10 Jahre her. Normalerweise ist doch natürlich, man sieht ein Datum und liest den vor, der 1.1.98 oder so. Ja, aber nein, er guckt sich das Datum an, rechnet schnell im Kopf. Alter, gut, muss ja nicht groß rechnen, aber es ist in etwa 10 Jahre her, anstatt einfach das Datum zu sagen.
Naja,
es wird hier wieder geschickt.
Halt das nicht.
Man macht das nicht.
Nee, ja. Man will ja das nicht entzaubern, weil es gibt ja zum Beispiel, habe ich auch schon mal erzählt, diese 3-Fragezeichen-Folge Giftiges Wasser. Da wird ja zum Beispiel explizit das Jahr 1991 genannt. Mhm. Man merkt halt in dem Hörspiel, dass es so in dem Zeitrahmen spielt. Und das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man das so hört und dann denkt, Moment mal, das spielt jetzt hier 2013, eben war noch 91.
Ja, das ist halt auch, um, wenn man ständig irgendwelche Daten nennt, man muss das konsequent in dieser Serie durchziehen, wird es echt schwierig,
glaube ich. Man merkt das ja auch daran, manchmal sind die 3 Fragezeichen 9 und manchmal 29.
Ja, den Gag habe ich noch nie gehört.
Thomas weiß ja selber nicht, wie alt die sind.
Ja, Hunterman kommt dazu und es folgt für mich die beste Szene des gesamten Hörspiels. Ja, ich zitiere jetzt.
Jetzt Maul.
Bob, ja, wir möchten gerne das Zimmer wechseln. Jemand hat das Fenster beschädigt. Hunterman,
ich hab ein Fenster kaputt gemacht. Ein Fenster. Mein Fenster.
Ja, beruhigen Sie sich doch mal. Mein Fenster. Das finde ich echt.
Ein mega heruntergekommenes Dreckshotel. Und er flippt da aus wie so Rumpelstilzchen. Ein Fenster.
Mein Fenster. Und er wirkt wirklich fast, hört man so Peter so zu sagen, der regt sich aber ganz schön auf. Und so. der guckt immer den roten Kopf an.
Lass uns verschwinden.
Aber vergiss die Salami nicht.
Warum Bob auch so hustet? Davor. So, dadurch denkt er ja nun auch, dass die das waren.
Ja, das hast du aber gut gemacht. Also so stell ich mich aber auch vor, irgendwie, wenn du so im Hotel bist. Obwohl, nee, du bist ja dann immer sehr, fast schon zu eklig freundlich.
Ich möchte da noch gerne was sagen.
Nicht, dass sie denken, dass ich das war, weil ich habe kein Geld. Da wurde ein Fenster eingeschlagen.
Ich sag nur die eine Geschichte, wo Benjamin bei McDonald's einen angebissenen Burger bekommen hat und ihm das unangenehm war.
Da muss man aber sagen, wie alt waren wir da? 17, 18?
Ja, also, ich glaube noch jünger.
Noch jünger, 16. Das würde Benjamin heute überhaupt nicht mehr machen.
Boah, nee.
So würde er sich nicht behandeln lassen, obwohl das eigentlich die witzigste Geschichte ist. Er kriegt einen angebissenen Burger. Ich sag zu ihm, bitte Benjamin, geh dich beschweren, das geht nicht. Er wollte es nicht machen erst.
Ja, dann gehe ich da hin.
Und er war sogar so, das hat er noch erzählt, dass er die sogar zur Seite genommen hat, damit er es nicht vor den anderen Gästen und Kunden macht. Ja, und wird dann noch so blöd angemacht. Ja.
Im Buch suchen sie Hunterman in der Rezeption und dann begeben sich hinter die Theke. Da befindet sich eine Küche, von der 2 Türen abgehen.
Warte mal, sie haben doch Hunterman schon längst gefunden. Achso, du bist
ja
auch so.
Ja, das ist jetzt nochmal wieder eine Notiz, was im Buch passiert. Mhm. Also eine der Türen ist aus Stahl und verschlossen. Bob sagt, okay, da könnte der Heizungsraum hinter sein. Und hinter der anderen Tür befindet sich ein Zimmer.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Also sie können Hunterman jedenfalls beruhigen. Ja, sie warnen es nicht mit dem Fenster. Sie erzählen ihm stattdessen von Cartman, dem Steinewerfer. Ja, Hunterman stöhnt, oh, nicht schon wieder. Oh, ich hatte in letzter Zeit sehr oft Ärger. Und dann befragen sie ihn über den Zustand des Hotels, warum denn noch kaum Gäste kommen, ob vielleicht Catman hinter dem Anschlag stehen könnte und ob die Frau auf dem Bild seine Ehefrau sei. Er sagt, ja, das ist Elena, meine Frau. Sie hat mich vor ein paar Jahren verlassen. Und dann redet man noch über das Foto von dem Flugzeug, wieso der Rahmen mit dem Artikel denn in dem Zimmer der Detektive lag. Und dann erzählt er über den Hintergrund des Flugzeugabsturzes.
Ja, aber auch da hat er nicht wirklich drauf geantwortet, oder? Nee. Warum der Rahmen da lag.
Na doch, er hat es unterm Bett gefunden.
Genau.
Und dann einfach da hingelegt.
Ja, aber vergessen.
Habe ich auch vergessen.
Aber Justus merkt hier schon, hier kann was nicht stimmen, weil er sagt, so wie der Zustand des Zimmers ist, warum ist dann nur auf dem Bild keine Staubschicht? Der Rest ist eklig. Mhm. Und jetzt sagt er, ach, ich hab's unterm Bett gefunden. Also ich glaube, dass Justus es hier eigentlich schon checkt, aber denkt, na, ich höre mir mal die Story an. Und da habe ich damals in den Notizen vermerkt, die Frage ist, ob wir jetzt genauer darauf eingehen wollen, weil die Story, die er jetzt erzählt, ist ja eigentlich komplett gelogen. Aber Olli, du hast dir so eine Mühe gemacht und möchtest das bestimmt vortragen.
Es war ein wolkenloser Nachmittag, als der Mann notgelandet ist. Nachts zog wohl ein Gewitter auf und sie hatten wohl tagelang keinen Strom. Hat man den Verbrecher gefasst? Was? Verbrecher? Er war ein CIA-Agent und von Mördern auf der Flucht. Er hat nämlich etwas Bestimmtes gefunden. Da bleibt halt für Erklärung keine Zeit. Tagelang hat man ihn gesucht. Nach einer Woche fand man ihn in einer Hütte hinter dem Hotel. Ihn hat man gefunden, aber nicht die kleine schwarze Box, hinter der sie alle her waren. Was war wohl in der geheimnisvollen Box? Hat der Pilot sie verloren? Oder Max Dexter, der Pilot, hat sie versteckt, fügt der Alte hinzu. Niemand hat das Kästchen gefunden. Jahre später kam eine Frau, die sich für seine Schwester, die sich als seine Schwester vorstellte, und Dexter war aber schon verstorben. Aber vorher hat er ihr noch ein Rätsel aufgeschrieben, in dem natürlich verschlüsselt steht, wo die Box versteckt ist. Aber trotzdem wurde nichts gefunden. Das Rätsel hat er noch. Während er es suchen geht, fasst Justus noch einmal zusammen. Das Flugzeug, der Niedergang des Hotels, der verschwundene Pilot, Hunterman, alles hängt wohl irgendwie zusammen. Dachte ich auch so, ist nicht wahr, Justus, du bist ja richtiger erste Sahne-Detektiv.
Ich glaube, hast du gesagt, dass er niedergeschlagen wurde, der eigentliche Besitzer?
Na doch, dann, ja. Na, als er das auch vom Flugplatz geklaut hat, ja, habe ich glaube ich gesagt, ja.
Ja.
Ja, stimmt, der, genau, der Besitzer von dem,
wurde
von dem Flugzeug, was abgestürzt genau. ist. Deswegen, der wurde niedergeschlagen, genau. hat der Max Dexter
genau,
das geklaut.
Genau, ich glaube, Olli hat damit angefangen, dass es geklaut wurde, aber er hat nicht gesagt, glaube ich, wenn doch, Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe so verstanden, dass du es eben nicht gesagt hattest, dass der niedergeschlagen wurde, der eigentliche.
Bin ich mir noch
Aber ist ja egal, ist doch gut.
Na gut, man kann das einfach so sagen, das ja. Flugzeug wurde geklaut.
Ja, genau. Aber halt nicht Verbrecher, sondern er wurde halt verfolgt von Mördern und so und so. Da musste er aus Notwehr halt dieses Flugzeug klauen, so hat er es halt dargestellt.
Und das Witzige ist, du hast das gerade alles nochmal vorgetragen. Ich habe nicht zugehört, weil mich das null interessiert. Also nicht, dass du es vorträgst, sondern okay. das ist wieder so dieses, mein Gehirn weigert sich, dazu zu hören und es sich zu merken.
Ich habe da gerne zugehört, weil ich die Geschichte eigentlich richtig spannend finde. Da wird jemand ja. niedergeschlagen.
Aber ich finde, wie es rübergebracht wird, sehr mühselig.
Naja, also dieses, wie er so redet. Weil,
ja, genau. Es ist, einerseits macht das ja gut, aber es ist anstrengend, ihm zuzuhören.
Aber ich hätte lieber diesen Fall gehabt als die eigentliche Auflösung, weil ich finde das richtig spannend, dass eigentlich so ein, er sagt ja, glaube ich, auch CIA-Agent oder sowas
im Flugzeug.
Und,
was hat der da bloß gefunden, vor allem, genau, wo diesen, alle hinterher sind?
Ja. Genau, also das, eigentlich ist das eine richtig spannende Geschichte.
Ja. Eigentlich, ja, gebe ich dir recht, aber wie es vorgetragen ist.
Ja, da passt jetzt nicht so sehr lang.
Und auch wenn sie mir wieder fragen irgendwie, dann immer so die Antwort, möglich, vielleicht.
Das hat mich so genervt, die eine Stelle, wirklich, weil das ist, glaube ich,
ja, er sagt zweimal, möglich.
Wo er fragt, war es Catman? Möglich. Wirklich,
vielleicht, mich, ja, weiß ich nicht.
Ich bin dumm.
Ja, aber Justus denkt jetzt auch, nach der Attacke mit dem Stein, dass der Catman verhindern will, dass sich die Jungs mit dem Rätsel beschäftigen. Hunterman kehrt zurück. Sie sollen sich den Text notieren. Also weil sie fragen, dürfen wir den behalten? Nee, notiert das mal und gib's mir wieder. Also, die Absturzstelle von dem Flugzeug sei ungefähr 3 Stunden Fußmarsch entfernt. Biete aber eine tolle Aussicht auf Berge, Felder, Seen. Also so ein bisschen Ködern, ne? Ja, geht da mal hin. Ihr erlebt
schöne Landschaften,
was, ne?
Schöne Landschaften, blühende Landschaften.
Ja, da kann man schön jagen gehen.
Ja, und Peter fragt, ist es denn vielleicht auch zu kalt zum Baden? Ne? Und Hunterman antwortet, fürchtet euch nicht.
Nee, er sagt was Witziges, für mich schon.
Ja,
ich kann nämlich nicht schwimmen.
Genau.
Was hat der mit der Kälte nichts zu tun?
Ja, und jetzt will er sich erstmal um das zerbrochene Fenster kümmern, gibt ihm dann einen neuen Zimmerschlüssel. Dann dreht er sich
das
aber...
Das gleiche Zimmer.
Witzig, da fehlt die Wand.
Ja.
Während er geht, dreht er sich aber nochmal um und sagt mit Nachdruck, findet endlich das Kästchen. Findet es. Und passt auf, Jack, auf. Jack, Jack.
Das ist auch so dieses... hängt so ein alter Mann, der so die Leute da gerade, hier Schlüssel und passt auf Jack an und der geht beim Rausgehen, sagt er so, Jack, Jack, dann macht er so die Tür hinter sich so, das habe ich gut gemacht.
Aber das finde ich aber eigentlich sehr unheimlich. Und vor allem, dass die Detektive auch sagen, na klar.
Ja, das reißt es wieder raus.
Dass sie nicht irgendwie denken, irgendwas stimmt mit dem doch nicht. Nein.
Hier hätte ich gerne Justus, so einen guten Justus, wie er so sagt, ist das jetzt...
ist das noch Punkrock?
Nee. das, der gefallen, da der gefallen, das gefallen, was wir tun sollen für sie? Weil er hat doch am Anfang gesagt,
ihr müsst mir gefallen tun.
Genau.
Ja, da denkt gar keiner mehr drüber nach. Ja. Ich glaube, Justus beugt sich zu Bob und sagt so, mir ist nicht gut, ich glaube, die Salami war schlecht.
Das finde ich ein bisschen witzig. Justus liest jetzt das bescheuerte Rätsel vor und macht Werbung für den Podcast Spezialgelagert. Ja, er sagt nämlich, Also das ist selbst für mich eine exorbitant spezial gelagert harte Rätselnuss. Mhm. Mhm. Sagt er.
Fand ich mal gut, das darf man mal machen in so einem Hörspiel.
Ja, gut, gut. Spezial gelagert ist ja eine Wortschöpfung von 3 Fragezeichen.
Ja, aber das auch so ein bisschen zelebrieren hier wirklich mit noch weiteren Wortverkettungen.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Also Baby, liest doch mal das tolle Rätsel vor.
Liebe und dann in Klammern, hier war eine Ecke abgerissen. Ja, also das finde ich wirklich toll im Buch. Das ist so ein brauner Zettel. Oh, der so zerrissen ist, guck mal. Ah, ja,
das haben sie schon gemacht.
Ja. Und deswegen steht da nur Liebe und dann hier ist was abgerissen. Also man kann den Namen nicht lesen.
Mhm. Wird aber auch im Hörspiel so behandelt.
Denk an den Traum, den wir immer träumten. Beginne am Ort. Laufe 50 weit, bis du keine Luft mehr hast. Aber dann ist es okay. Mach die Pause, 3 Minuten, steige dann die letzten Meter hinab. Halte an, stopp, sieh dich um, brich alles ab. Dann findest du mehr als das Wrack. Dein
Cartman.
Ich wollte auch Cartman sagen.
Echt? Ja. Ja. Genau. Und dann beschließen sie sich auf
für
den
die
Weg
Hörer
zu machen.
Auch der Name hat gefehlt. Ja. Mhm.
Ja. Also wollen den Weg gehen, den der Pilot nach dem Absturz genommen hat oder haben muss. Und sie wollen da Hinweise und Spuren entdecken. Hunterman meinte, er habe den Piloten in einer Hütte in der Nähe verletzt vorgefunden. Und genau diese Hütte suchen sie nun auf der Karte.
Thomas und Olli. Mhm. Ich sag's jetzt mal andersrum. Olli und Thomas.
Oh, das bringt mich um.
Wie ist es, als ihr
das
jetzt...
Das bringt dich um?
Nein, das bringt mich... Oh, ich war erstaunt.
Das bringt, also, das bringt dich um.
Das bringt ihm O.
Das bringt mich weiter.
Das bringt dir O, ja?
Wie ist es, als ihr jetzt dieses Rätsel gehört habt? Es gibt ja 3 Fragezeichen-Rätsel, die könnte man lösen. Und es gibt welche, wo man sagt, was für ein Schwachsinn. Ich dachte hier noch zuerst, okay, die Chance ist da, dass man es lösen kann.
Ich habe zu Thomas schon gesagt, ich habe mich beim Hören dieser Folge richtig dumm gefühlt. Das hat Thomas auch bestätigt. Weil ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie die hier, da kommen wir ja später nochmal kurz zu, auf die Lösungen gekommen sind. Es geht mir zu schnell. Da bin ich nicht mitgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Thomas meinte, es war eigentlich dieses Mal ganz einfach gewesen.
Das war einfach. Also
nicht ganz einfach, aber nachvollziehbarer als,
fand ich überhaupt
als manch andere.
Warte, wenn ihr mich kommt mit.
Ja, das ist wirklich.
Tschüss, mach's gut.
Okay, aber wenn ihr mich höre, dezent raus, du warst da doch ein bisschen meiner Meinung.
Definitiv, das ist doch schon wieder. Du willst mir sagen, du hast die.
Gehst du bitte zurück ans Mikrofon?
Wir machen hier immer noch einen Podcast.
Du willst mir sagen, du hast diesen Zettel und denkst so, ach ja, tauchen, nein, das O, O,
Steine. Da die Steine, Hand,
das,
O.
Das Rätsel selber habe ich jetzt auch nicht gelöst, aber ich finde, es ist ein angenehmeres Rätsel.
Überhaupt
als hier
nicht.
Diese Sonnenleiter-Scheiße immer, da war ein Prinz fern im, hier, was, das Scheißrätsel bei Schrecken aus dem Moor.
Fand ich viel besser als das.
Das fandst du besser als
ja,
das hier?
Ja,
definitiv. Ja? Das war so ein Kack.
Ja, aber das hier ist doch auch so. Also, auf diese Lösung zu kommen, da muss man ja wirklich...
Justus Jonas heißen. Oder Peter Shaw in dem
Da
Fall.
Muss man einen Vater haben, der Sherlock Holmes heißt, eine Mutter, die Sherlock Holmes
Nein,
heißt.
Nein, die ganze Dynastie ist Sherlock Holmes.
Wie oft habe ich schon gesagt, dass mich diese Rätselscheiße in neueren 3 Fragezeichen-Folgen echt nervt.
Ja, aber dann sag mir doch bitte nicht, dass das super
Nein,
war. Wie dumm ich mich vorhin noch gefühlt habe.
Nee, ich habe mich, ich sag mal so, ich habe mich falsch ausgedrückt, Olli. Ich finde den Lösungsweg, den die 3 Detektive gehen, angenehmer und nachvollziehbarer als zum Beispiel jetzt der Lösungsweg bei Schrecken aus dem Moor.
Also okay. Weil Peter Taucher ist.
Genau. So. Dass Peter darauf kommen kann und diese Rätsel, die er Marco Sonnlein immer macht, die sind mir zu spezifisch, wo ich denke, da kommt kein Mensch drauf.
Aber da kommt auch kein Mensch drauf.
Ja, vor allem, dann sagt Bob irgendwann, ach so Leute, wir müssen übrigens nicht in die Höhe gucken, wir müssen die Fläche abgrasen, den Umkreis, klar.
Deswegen, ich habe mich falsch ausgedrückt, es gibt so Momente, wo ich denke, wie sie das Rätsel dann lösen, ist mir zu holprig und hier fand ich es im Rahmen.
Nee, hier fand ich extrem holprig und für mich null nach.
Ich fand es nicht gut, sagen wir mal so, aber angenehmer zu hören als so manch andere Rätsellösung. Um das jetzt noch auch kurz zu beenden, denn Peter beendet ja die Szene mit dem Satz, naja, der Kunde von Onkel Titus ist ja eh schon sauer, da muss er halt noch ein bisschen länger auf seinen Chrysler warten. Weil sie ja sagen, komm, wir suchen jetzt das Kästchen, wir lösen das Rätsel. Im Buch, das fand ich extrem witzig, das weiß ich noch, da gibt es eine Szene, in der Hunterman den Detektiven etwas kochen will. Da aber alles sehr keimig ist und Hunterman selber auch nicht besser aussieht, also der wird ja wirklich sehr eklig beschrieben im Buch, ja, springt, also er sagt, ich kann euch was kochen, ja, und immer noch so die ekelhafte Salami im Magen, so springt Bob auf, nee, ich koch schon, ne? Und dann wird auf Seite 43, wo ist das Buch, Benjamin? Ich hab's dir gegeben.
Benjamin. Ja.
Oh. Wird haarklein beschrieben, wie Bob das Essen das zubereitet.
Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Seite 43, lest mal bitte vor. Da haben wir beide extrem gelacht.
Ja, also. Längst hatte auch Bob von den vor sich hin brutzelnden Kartoffelstückchen abgelassen und war in die Theke getreten. Was Hunterman zu erzählen hatte, klang viel zu spannend. Justus sagte gerade, Max Dexter hieß der Pilot also. Wie kommen Sie darauf, dass er sein geheimes Mitbringsel versteckt hat? Das Kästchen hat niemand gefunden, auch der Geheimdienst nicht, so sehr sie auch alles abgesucht haben. Hab es erst nicht ganz geglaubt. Bla bla bla.
Dann wird endlich gekocht.
Ja, das Essen brennt an, sagt Hunterman. Offensichtlich nicht bereit, weiterzusprechen. In der Tat lag ein verdächtiger Geruch in der Luft. Bob eilte zurück zur Pfanne, wendete die Kartoffelstückchen, die schon dunkelbraun geworden waren, schob eine Ecke für die klein geschnittenen Zwiebeln frei und wartete, bis sie glasig wurden. Fügte die gehackten Tomaten hinzu und schließlich die 8 Eier, die er in einer Schüssel mit einer Gabel verquirlt und mit Salz und Pfeffer gewürzt hatte. Nun musste er das Ganze nur noch ein wenig bei kleiner Hitze hin und her wenden, bis die Eier stockten. Und fertig war das Bauernrührei à la Bob.
Ja. Ja, so kann man auch Seiten füllen, ne?
Was lustig ist, ist jetzt wirklich ein Rezept und dann kann man ein Bauernomelett à la Bob machen.
Aber auch hier so. Peter stand auf und half seinem Freund, das Essen auf die Teller zu verteilen, die er vorher noch rasch abgespült hatte. Zusammen mit einem Krug Leitungswasser trugen sie ihr Abendessen an den Tisch.
Guck mal, wie viele Seiten in dem Buch geht es dann noch so weiter, bis man dann ganz schnell zu der Lösung kommt?
Nee, das war es eigentlich, aber ja. Es ist extrem auffällig, wie detailliert
ja, das auf einmal genau. Ist. Finde ich aber sehr schön.
Ich meine, sowas ist eigentlich ganz witzig, aber irgendwie denkt man sich auch so, ja okay, was hat das jetzt mit dem Fall zu tun?
Also ich finde sowas auch irgendwie, ich würde das schöner finden, wenn generell mal sowas so...
Hätte das gerne im Hörspiel gehabt, diese Kochszene.
So 5 Minuten, ne? Halt, die Zwiebeln müssen das
gar nicht werden. Beim Notizen machen hätte ich wahrscheinlich gekotzt, aber jetzt im Nachhinein das aus dem Buch zu hören und mir das jetzt gerade... Ja. Als Audio vorzustellen.
Und vor allem dann auch noch die Erkenntnis, weil Hunterman so keimig ist, dass er sagt, ich mach das selber. Ja. Das
auch, auch Bobs Reaktion hätte ich gerne von Andreas Fröhlich gehört. Nein, nein, ich mach schon.
Genau.
Bleiben Sie sitzen.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück machen sich die Detektive auf. Auch hier wird im Buch genau beschrieben, dass Bob einen herrlichen Milchkaffee gekocht hatte und Peter Toast und Schinken bereitstellte, während der Leser erfährt, dass Justus die ganze Nacht über das Rätsel nachgedacht hat. Von Hunterman war nicht zu sehen.
Also, am nächsten Morgen geht es also in die Berge. Bob ist aufgefallen, dass es am Hotel gar keine weiteren Autos gab. Wie bekommt Hunterman denn seine Lebensmittel und so weiter?
Amazon. Still.
Im Gebüsch hat sich was bewegt. Werden sie beobachtet? Justus meint, eine Katzenmaske gesehen zu haben. Jetzt entdeckt Justus am Boden eine Kippe, die wohl noch ganz frisch ist. Also werden sie wohl beobachtet. Hunterman kann es nicht sein, der raucht ja nicht. Obwohl Justus gemerkt hat, dass seine Klamotten ganz schön nach Zigarettenqualm gerochen haben.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Naja, sie schlagen sich weiter durch die verwilderten Wege Richtung Montgomery Mountain. Hier ist übrigens auch gute Musik. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß ja nicht mehr genau welche, aber hier war gute Musik.
Ich glaube, das ist jetzt diese Metallflötenmusik.
Echt?
Ja.
Hat mir an der Stelle gefallen. Sie entdecken eine Art selbstgebastelten Staudamm, mit dem das Becken im alten Backlauf trockengelegt wurde. Wer sollte das gemacht haben? Ich muss umblättern.
Ich weiß es.
Du machst es aber wieder spannend.
Der Geheimdienst? Aber Justus denkt eher an Hunterman, von dem wir gestern erfahren haben, dass er nicht schwimmen kann. Und durch das Trockenlegen des Beckens konnte er nach der geheimen Botschaft suchen. Oder eher nach dem Kasten eigentlich, oder?
Das ist für mich auch sowas, da ist was abgestürzt, da könnte was drinnen liegen, ja. Wie hat der das, also wie lange hat das gedauert, bis das trockengelegt ist?
Der steht doch da Wochen. Es wird irgendwann gesagt, das muss Wochen gedauert haben.
Ja, aber selbst Wochen, sagen wir mal jetzt, also ich stelle mir jetzt gerade so einen See vor. Also, ja. Es muss ja ziemlich groß gewesen, also hoch, weil er kann ja nicht schwimmen, aber er kann ja vielleicht trotzdem tauchen, ja, wenn er da mit dem Bein drin steht. Das heißt also, es muss richtig tief gewesen sein.
Ja, ja, so. Es geht richtig tief runter. Ja.
Und bis das aber komplett ausgetrocknet ist, ich glaube, da ist er schon tot.
Gut, aber der Typ,
und die Box hat sich schon aufgelöst.
Aber der Typ hatte ja Jahre Zeit, wie wir später erfahren. Ja. Baby, ich würde dich bitten, dass du das Schwarze hier im Text bitte mal vorliest. Dieses dicke Schwarze.
Jetzt einfach so?
Ja.
Im Buch überqueren sie eine morsche Hängebrücke, die mit Seilen befestigt ist. Justus geht als letzter hinüber. Es wird sich mal wieder über sein Gewicht lustig gemacht und ob die Brücke das überhaupt hält. Da passiert es. Eins der Seile reißt und Justus stürzt in den Fluss. Er treibt auf einen Wasserfall zu.
Die lachen immer noch.
Jetzt, ich kann mich an die Zähne erinnern.
Ich weiß, da hast du dich sehr aufgeregt.
Also Olli, ich muss leider das normal lesen. Damit, stell dir das jetzt vor im Buch, weil das geht so 3 Sekunden. So, pass auf. Wirklich, ja? Im Buch überqueren sie eine morsche Hängebrücke, die mit Seilen befestigt ist. Justus geht als letzter hinüber. Es wird sich mal wieder über sein Gewicht lustig gemacht. Und ob die Brücke das überhaupt hält, da passiert es. So, und jetzt wirklich. Eins der Seile reißt und Justus stürzt in den Fluss. Er treibt auf einen Wasserfall zu. Da er aber ein so guter Schwimmer ist, besteht keine Gefahr. In Klammern fand Benjamin damals schlecht. Die Seile der Brücke enthielten frische Schnitte. Sie gehen davon aus, dass jemand daran hindern möchte, nach dem Versteck zu suchen. So, die Szene ist vorbei und das ist so ganz kurz, er fällt runter, Wasserfalle, also so 3 Sätze, weißt du, was ich meine?
Es ist ganz schnell, sagen die so.
Also er treibt auf diesen Wasserfall zu, oh, genau,
und er schwimmt.
Ich stell mir so vor, der ist gerade am Schreiben und er treibt auf einen Wasserfall zu. Und dann kommt so einer, hey, wie heißt der, Nevis?
Ja.
Kommst du noch mit in die Kneipe? Aber da, gut, das schon mal, es besteht keine Gefahr, ich komme.
Es ist kein Witz, wenn ich jetzt behaupte, die Szene, wenn Bob das Essen kocht, ist länger, als wie Justus hier sich befreit aus dieser Situation.
Auch, meines Erachtens war das auch so im Buch, da war nicht so, Justus, Hilfe, wir kommen und wir sind runter, wie können wir ihn retten oder so.
Während Justus auf den Wasserfall zutreibt, schiebt Bob mit seiner Kelle eine kleine Ecke mit den Kartoffelstückchen, um dort die Zwiebeln zu platzieren.
Aber dass man das so kurz nur einfügt, also da bin ich froh, dass es nicht dabei ist.
Ich bin auch wieder schockiert, dass es nicht im Hörspiel ist, weil dieses bisschen Drama hätte es schon gebraucht, aber natürlich ein bisschen ausführlicher.
Ja, genau.
Okay, ich lese es jetzt vor, ja? Justus sah noch, wie sich Peters Gesicht plötzlich zu einer Grimasse verzerrte.
Pass auf, Justus! Da kam ihm auch schon ein Seil entgegengeschnellt. Die Bretter unter seinen Füßen gaben nach. Die übrigen Seile konnten die Last nicht mehr halten und rissen ebenfalls. Also eigentlich gut geschrieben. Ja. Die Wände der Schlucht rauschten an Justus vorbei. Er wurde herumgerissen, klammerte sich an allem fest, was er mit den Fingern fassen konnte, bekam irgendwie seinen Arm vor das Gesicht. Da prallte er schon mit Wucht in dünnes Geäst und dann gegen die Felswand. Justus spürte, wie sein Brustkorb zusammengedrückt wurde. Und du denkst wirklich, ach du Scheiße.
Aber zum Glück ist er guter Schwimmer, alles gut.
Er verlor jeden Halt, fiel scheinbar unendlich lange. Dann war das rettende tiefe Wasser unter ihm. Inständig hoffte er, es sei tief genug. Schon umgab ihn nasse, grüne Kälte, die ihm Luft nahm. Er schlug wild um sich, Blasen stiegen auf. Prustend kam er wieder an die Oberfläche. Okay, Justus, drang Bobs entsetzter Schrei an sein Ohr. Andersrum, brüllte Peter, du bist gleich am Wasserfall. Was war bloß mit seinem Orientierungssinn los? Das Wasser floss immer schneller. Justus wendete und schwamm mit aller Kraft gegen die Strömung. Er war ein weitaus besserer Schwimmer, als ihm viele zutrauten, und bald zog das Wasser wieder gemächlicher an ihm vorbei. Er konnte mit gedrosseltem Tempo die Schlucht hinaufschwimmen.
Wie schlecht ist er jetzt wirklich? So eine Einleitung.
Pass auf, ja? Und der letzte Satz. Er fühlte sich wie neugeboren.
Oh, das war, nochmal!
Das steht da wirklich. Nochmal.
Anstatt die sowas machen, wie seine Freunde eilen herbei, schmeißen ihm irgendwie eine Liane, ein Seil oder irgendwas.
Er hält sich an so einem Stein, der mitten im Fluss ist, krallt er sich fest und die werfen ihm dann eine Liane oder ein Seil zu, ja, und ziehen ihn an Land und dann, oh, ich fühle mich wie neu geboren. Mir wachsen Muskeln.
Eigentlich wäre lustig, wenn man das jetzt so als kleinen Filmausschnitt nachmachen würde. Diese Szene so beschrieben, aber in Wirklichkeit ist es ein 1,5 Meter breiter Bach und dieser Wasserfall, von dem wir sprechen, ist nur so 30 Zentimeter nach unten und Justus ist dann, nein, platscht, da liegt wie so ein gestrandeter Wal.
Wie du schon sagst, es war vielleicht wirklich so, der hat diese Szene geschrieben und dann kam der Anruf, ey, wir sitzen in der Kneipe, ich komme.
Er ist gut, das schon mal, und dann kommt sie befreien.
Aber diese Einleitung wirklich so gut und dass die Luft weg ist und er kann sich nicht orientieren und dann dreht er um und schwimmt weg.
Ja, ne,
weg, nee, auch noch weg von seinen Detektiven ins Freie. Er fühlt sich wie neu geboren und beginnt ein neues Leben.
Es wäre viel besser noch, er schwimmt zum Wasserfall.
Er sagt so, kein Problem, wartet, ich lasse mich nochmal zum Wasserfall treiben. Seht ihr, wie ich in letzter Sekunde mich befreie? Witzig, so
macht. Jeder weiß, wie so eine Strömung auch von so einem Wasserfall ist. Ja. Und er schwimmt ganz locker, so gemächlich.
Gemächlich. Ja, er fühlte sich wie neu geboren.
Nee, ist gut, finde ich. Also es ist eine 10. Okay. Oder?
Also, Hunterman hat er den Bach trockengelegt oder diesen Bachbett da, was da war. Also hat er
denken
sich,
Sie.
Hat er
denken
sich, Sie. Hat er sich für die Box doch mehr interessiert, als er zugeben wollte? Hat er vielleicht in noch mehr Bereichen gelogen und will die Jungs in die Irre führen? Irgendwas stimmt doch da nicht. Sie machen sich weiter auf den Weg und schon bald ist das Flugzeugwrack in Sicht.
Jetzt kommt das nächste Highlight.
Justus klettert hinein und stellt fest, dass das Flugzeug schon genau durchsucht wurde. Sitze aufgerissen, Armaturen wurden rausgebrochen und so weiter. Plötzlich eine Steinlawine. Sie suchen Deckung unter dem Wrack. Also die Geräuschkulisse haben wir ja schon angedeutet, wo ich mich frage, warum haben sie hier nicht die Geräuschkulisse aus Gespensterschloss genommen? Die
also war gut. Es ist wirklich so, diese Steinlawine passiert, ne? Und ich habe hier notiert, die Geräuschkulisse ist Katastrophe. Ja. Dafür, dass da hunderte Tonnen von Felsbrocken über die Detektive hereinbrechen. Sie verstecken sich ja unter dem Flugzeugwrack und
klappert das
doch einfach. Klappert ja. Und da ist doch sowieso so ein Sound von so einer Glocke, so Dong. Hast du das gehört?
Ja, das was sollte das denn sein?
Ich glaube, das ist irgendwas von irgendwas rausgenommen und eingefügt ja. In dem Hörspiel. Ich glaube, das ist von was anderem.
Ganz ehrlich, ich habe mir vorgestellt, ich war so enttäuscht, ich habe mir vorgestellt, die liegen unter dem Flugzeugwrack. Wie gut kann man so bedrohlich einschlagende Steine auf Metall machen, dass sich das Metall richtig eindrückt.
Ich habe gestern Interstellar gesehen, da ist öfter mal sowas.
Ich hatte wirklich das Gefühl, Mindinger ist mit dem Mikrofon in die Küche gegangen, hat so ein paar Töpfe runterfallen lassen.
Die Szene ist ja auch, die Tasse ist ja auch relativ.
Das ist die Straßenbahn.
Ach so, die Tasse ist ja auch relativ lang.
Ja.
Jedes Mal denkt man, jetzt kommt gleich dieser Sound. Mhm. Und jedes Mal nur.
Man denkt so, jetzt kommt so, das ist nur das Vorgeplänkel der Lawine. Ja, das Große kommt noch, aber nichts. War wahrscheinlich genauso wie dieser anderthalb Meter lange Bach, wo Justus was ertrunken wäre.
Nochmal ein Hinweis in eigener Sache für alle, die vergessen haben, warum Benjamin Tasse sagt. Er sagt es als Ersatz für das Wort Szene.
Ich habe dein Oh Gott übrigens vernommen.
Weil ich gerade mich selber gefragt habe, warum sagt er denn Tasse? So. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Das muss jetzt leider rein. Ja, im Buch ist übrigens auch alles mal wieder ein bisschen detaillierter beschrieben. Also das ganze Flugzeug wurde komplett auseinandergenommen. Sitze wurden aufgeschlitzt. Der Motorblock wurde regelrecht zerhämmert. Und die Armaturen wurden herausgerissen. Das lässt darauf schließen, dass jemand genau das Wrack abgesucht hat. Und Peter schneidet sich übrigens auch noch beim Suchen an so einer scharfen Kante und blutet. Und Bob verarzt ihn und dreht ihm, ja, jetzt machst du eine kurze Pause. Ist alles nicht im Hörspiel drin.
Schade.
Ja.
Aber diese sagenhafte Lawine ist mit drin.
Die Glocke ist drin. Gong.
Ja, die Glocke, ganz wichtig. So, der Mann, wer war das? Der Mann mit der Katzenmaske? Oder gar Stephen Terrell? Zu sehen ist jedenfalls nichts. Bob, er ist wohl schon abgetaucht. Und jetzt Peter... Abgetaucht! Woran erinnert mich das? Justus, lies nochmal das Rätsel. Tut mir leid, Leute, es muss nochmal. Denk an den Traum, den wir immer träumten. Beginne am Ort, lauf 50 weit, bis du keine Luft mehr hast. Aber dann ist es okay. Das O ist übrigens groß geschrieben, wollte ich hier bloß mal sagen, sagt Justus. Mache die Pause 3 Minuten, steige dann die letzten Meter hinab, halte an, stopp, sieh dich um, brich alles ab, du findest mehr als das Wrack. Peter wiederholt, mache die Pause 3 Minuten, steige dann die letzten Meter hinab. Es geht ums Tauchen.
Ja, das stimmt, Thomas, ist gar nicht so schwer, das Rätsel.
Haben wir auch sofort klar, eigentlich von Anfang an.
Ich muss gerade ein bisschen lachen über meine Notizen, weil du hast ja gerade alles nochmal vorgelesen. Ich habe hier geschrieben, der Text beschreibt die Suche nach dem Kästchen so, dass man sich dabei an die Regeln des Tauchens halten soll. Das sparen wir uns jetzt aber.
Das ist besser, als wenn, irgendwann hast du schon mal geschrieben, ich glaube, es war bei Sumpfmonster, soll Olli vorlesen.
Oh, das steht hier auch wieder.
Das steht hier auch zum Schluss. Okay.
So, Justus im Buch sagt, Justus, Peter, ich könnte dich küssen, daraufhin verzieht der angewidert das Gesicht, so, du, ne? Und da finde ich, dass sie sich wieder wie Jugendliche verhalten, zumindest im Buch. Ja. Im Hörspiel ist es Bob, der sagt, Peter, ich könnte dich küssen. Und daraufhin antwortet Peter, nicht hier.
Vor allem nicht hier. Ich meine, die sind da alle einsam draußen irgendwo, wo denn sonst?
Ja. Das ist ja nur ein lustiger Gag.
Und ein paar Sätze später sagt Bob, dann darf ich dich jetzt küssen? Und Peter, ja klar. Und dann gibt's ein Küsschen.
Ja, cool. Hier kommt so eine ganz erotische Musik. Du, 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 man hört die Kleidung.
Das haben die doch auch schon mal in einem Live-Auftritt zelebrierten Kuss, oder? Und
Worte, nur Worte, nur Worte. Da haben sie sich, glaube ich, sogar am Ende geküsst. Ja, bei dem seltsamen Wecker, klar.
Ja.
Ja, Justus holt jetzt das Fernglas hervor und sucht die Gegend nach Strukturen ab, die den Beschreibungen des Rätsels ähneln. Jetzt kommt mein Lieblingswort. Er entdeckt dabei ein paar fette Eiersteine, die wie Fäuste aussehen und auch ein paar längliche Felsen, die Fingern gleichen.
Ganz kurz, hier verstehe ich zum Beispiel überhaupt, also das ist so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, Olli, du kommst hier wohl gerade nicht mit. Peter sagt, es geht ums Tauchen und wird dafür von Bob abgeknutscht. Und dann war vorbei. Dann holt Justus holt ein Fernglas und sucht dann nach diesen Sachen ab. Dachte ich so, hä? Ich denke, es geht ums Tauchen. Warum sucht er denn jetzt in der Landschaft? Na,
Peter zeigt ja die Gesten, die man mit den...
Genau.
Genau, okay.
Was bedeutet zum Beispiel keine Luft? Ich halte mir die flache Hand so an den Hals oder so, ne? Und
50 Meter oder was war das? So die Faust oder...
Ich hätte jetzt aber gedacht... Das Okay-Zeichen ist ja der Kreis mit dem Zeigefinger und dem Daumen und drei abgespreizten Finger nach oben.
Und das sieht jetzt Justus in der Landschaft.
Guck das sieht doch aus wie das Okay-Zeichen. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, man muss auch irgendwo in Gewässern weitersuchen oder es geht jetzt im Gewässer irgendwo weiter. Aber nee, es ging hier nur um die Zeichen, die man beim Tauchen halt
wie macht. Wie du dich beim Tauchen verhältst, das sollst du jetzt übersetzen in die Realität. Sie suchen die Gegend jetzt nach Hinweisen aus dem Rätsel ab. Wie gesagt, Justus hat schon im Fernglas was entdeckt, wo er sagt, da hinten müssen wir hin, das sieht dem sehr ähnlich aus.
Übrigens, was dem Geheimdienst wochenlang nicht gelungen ist.
Den es ja gar nicht gibt, wenn man ehrlich ist. Ne? Im Buch trennen sie sich. Jetzt verarscht Bob so Justus ein bisschen. Da unser Verfolger, der uns beobachtet, der wird schon festgestellt haben, du bist der Anführer von uns. Also ist jetzt der Plan, Justus soll den ablenken, indem er sagt, ich gehe jetzt mal pinkeln.
Gott, das fand ich auch so.
Das ist das schlechte Buch, ne?
Wirklich, ganz schlecht.
Wie gesagt, Moment mal, ihr betont das ja jetzt auch
so. Ja, pass auf, dass er so tut, irgendwie so, ich gehe jetzt pinkeln. Dabei will er sich auf die Suche nach dem Rätsel machen. Oder beziehungsweise nach dem Versteck. Und sie denken, dass der das checkt, der Verfolger. Und in Wahrheit sollen Peter und Bob weitersuchen. Mhm. Ja? Und dann regt Justus sich auch noch furchtbar auf und dann sagt irgendwie, also ich würde sowas Ordinäres wie ich muss mal pinkeln niemals sagen. Ja? Dann entfernt er sich aber trotzdem.
Und jetzt kommt der beste Witz, wie sie sich nämlich verständigen.
Ja, na mit dem Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers. Warum lacht ihr so?
Oink, oink.
Das ist ein gängiges Stilmittel bei drei Fragezeichen.
Okay. Ja, ich finde es extrem witzig. Ja.
Ich lese euch dabei. Das mal vor. Ich habe ja die Seite hier auf. Der Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers dient den drei Fragezeichen dazu, einander vor Gefahren, in erster Linie sich nahenden Feinden zu warnen. Peter kann den Ruf besonders gut imitieren. Der Vogel oder vielmehr sein Gezwitscher kommt erstmals in der Folge Tat aus Zirkus vor. Justus, Peter und Bob wählen halt diesen Ruf als Erkennungszeichen aus, so können sie sich nicht durch echte Vögel verwirrt werden, weil der so speziell ist, dieser Vogel. Mhm. Ja, weil der nur in Ostasien vorkommt. So, während Uneingeweihte also denken, einen Vogel zu hören, wissen die drei Detektive sofort, dass einer von ihnen sie warnen will.
Hoffen wir mal auch, dass die Nicht-Eingeweihten sich auch nicht mit Vögeln auskennen.
Kleine Randnote, in der verschollene Pilot kommt es bislang das einzige Mal dazu vor, dass das Warnsignal durchschaut wird. In diesem Fall kennt nämlich der Vogelkundler alle Vögel der Gegend und weiß dadurch, dass der Ruf nicht von einem Vogel stammt.
Ach.
Ja, das steht hier. Also sie trennen sich jetzt, wie gesagt, Justus geht dann alleine weg. Ja?
Das war aber wieder ganz weit weg vom Hörspiel eigentlich, ne?
Das ist alles nur ein Buch, ne? Der Plan schlägt fehl, sagen wir mal so, um es abzukürzen. Der Beobachter durchschaut den Plan. Warum, haben wir jetzt gemerkt? Weil er denkt, ich kenne diesen Vogel, das ist nur eine Ablenkung. Und dann konzentriert er sich auf Bob und Peter. Im Hörspiel treffen sie zu dritt auf den Mann mit der Katzenmaske. Er schnappt sich Bob und würgt diesen, während er selbst merkwürdige, röchelnde Laute von sich gibt.
Finde ich auch alles nicht so toll.
Finde ich scheiße.
Von der Soundkulisse.
Ja,
und auch, er kommt an. Peter sagt, er hat einen Stein, er geht wieder weg.
Ja. Also, das fand ich auch wirklich. Und wenn ich werfe, treffe ich auch damit. Ach, verdammt.
Peter schnappt sich einen Stein und droht dem Mann, sie lassen ihn sofort Bob los, ja? Weil ich werfe sonst den Stein und ich treffe immer. Er trifft immer Benjamin, immer. Der Mann
ist. Na gut, was soll er denn sonst sagen? Ich habe hier einen Stein und ich treffe nur bei jedem fünften Mal.
Der Mann lässt dann vom Bob ab und flüchtet. Im Buch stürmt Peter mit voller Geschwindigkeit auf den Mann zu und ruft laut, er solle Bob loslassen. Justus fordert jetzt die anderen auf, sich sofort wieder an die Arbeit zu machen.
Übrigens war hier eine alte dramatische Musik im Hintergrund zu hören. Das ist auch, glaube ich, aus, genau, das ist entweder aus Super Papagei, kommt die, glaube ich, auch vor. Ja. Auf dem Friedhof?
Ja.
Genau. Ja. Und ich glaube auch bedrohte, nicht bedrohte Ranch hier.
Gerenchte Bedrohung.
Nein, neben, ne, der Dingsbums.
Nee, nicht nee, der kommt nicht vor. Die kommt sehr oft vor, Olli.
Phantomsee.
Ja, Justus fordert jetzt die anderen auf, sich sofort wieder an die Arbeit zu machen. Nein, ich find's schön.
Ja, ja, weil die Info von Olli war, war so, ja, Olli, und nichts weiter.
Ach, das bin ich doch von Thomas mittlerweile gewohnt. Das hat mich halt ausreden lassen, das ist für mich schon ein Ritterschlag.
Nehme ich mir die Zeit. Olli, ich finde es sehr löblich, dass du so ein aufmerksamer Hörer geworden bist und auch Podcaster.
Jetzt hast du ein kleines Problem, weil ich nehme mir die Zeit auch. Vielen Dank, lieber Thomas. Gerne. Schön, dass du mir zugehört hast. Also die Musik war ja, wie gesagt, in Super Papagei und im Phantom sie zu hören, also in beiden Folgen.
Aber sie kommt zum Beispiel auch in Folge 100 Toteninsel vor oder im unheimlichen Drachen Folge
7. Wie findest du denn diese Melodie?
Gut, klassisch, immer wieder eine Bereicherung, wenn sie in einem Drei-Fahrzeichen-Hörspiel eingesetzt wird.
Ich danke dir für dieses Gespräch.
Also Justus fordert jetzt die anderen auf. Kommt, wir machen uns wieder an die Arbeit. Ja? Wir suchen weiter nach dem Kästchen. Und Bob sagt dann so, das Kommando hört wieder auf den Namen Justus Jonas. Das fand ich ein bisschen albern.
Das war nicht witzig.
Das war so witzig, ne? Das hat dein Niveau angesprochen. Ne? Und dann geht die Metallflötenmusik über in einen Gitarrenriff. Die Musik finde ich gar nicht mal so schlecht. Unterstreicht so diesen Wildnischarakter, in dem sie sich befinden.
Na, dadurch, dass ich die Zehen, also die Tassen, das ging ja ganz schön lange hier. Das ging ja wirklich, also es ging mindestens so lange wie am Anfang die Hotelszene.
Ja.
Und das ist wirklich ein Tiefpunkt und da war ich nicht mehr so konzentriert.
Wir haben auch eine wichtige Info übersprungen. Und zwar zwischendurch kommt Bob nämlich auf diesen Geistesblitz. Aber erstmal gibt zurück zu dem Rätsel. Vielleicht geht nach einem Steinaufstieg erreichen sie die Gegend unter dem Okay-Stein. So nennt der Erzähler ihn sogar, also darf ich ihn auch so nennen. Und jetzt suchen wir jetzt nach oben oder nach unten. Und Bob, vielleicht ist es egal. Vielleicht geht es ja um den Radius. Okay, geht also um den Radius.
Warum auch immer. Das fand ich jetzt ausnahmsweise mal nicht so wichtig.
Wichtig noch nachvollziehbar.
Weil du ja gesagt hast, das ist nachvollziehbar. Alles nachvollziehbar.
Ich verstehe jetzt langsam, worum es geht, weil ich gesagt habe, das Rätsel ist nicht so belastend wie andere Rätsel. Wollt ihr jetzt?
Ja,
ich habe doch schon gesagt, ich habe mich falsch ausgedrückt, Olli.
Ja? Du hast gesagt, das ist...
kinderleicht.
Warte mal, du hast gesagt, wie hast du es genannt? Es ist nachvollziehbar, wie sie darauf gekommen sind. Aber dass er
es ist aber trotzdem holprig. Ja. Aber es ist mir immer noch lieber als so manch andere Sonnenleitner-Rätsel.
Also wenn er einfach sagt, Radius, also wenn einfach jemand was reinruft.
Aber Benjamin, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es ist so ein typisches Drei-Fragezeichen-Rätsel, auf das auch nur die drei Fragezeichen kommen?
Und das hasse ich ja. Das ist ja das, was Olli auch meint.
Das hasse ich ja.
Das hasse ich wirklich. Weil das macht doch viel mehr Spaß, wenn jetzt auch jüngere Hörer miträtseln können. Du weißt automatisch, das ist ein Rätsel, was man nicht lösen kann.
Okay, jetzt kommt wirklich die Wahrheit. Olli, hör mal kurz weg. Als er vorhin zu mir gesagt hat, bevor du gekommen bist, hat er gesagt irgendwie, habe ich da was nicht gecheckt oder war ich wieder dumm, dass ich das Rätsel verstanden habe? Und natürlich habe ich da die Gelegenheit genutzt, gesagt, irgendwie, das war doch einfach, um ihm zu bestätigen, dass er dumm ist.
Okay.
Das war eigentlich die...
Und das hat er auch
gut. Und leider hast du es nicht gecheckt, was dich auch wieder dumm macht. Ja. Weil wenn du es gecheckt hättest, dann würdest du jetzt die ganze Zeit sagen, das war doch einfach, Olli. Ja. Stattdessen hackst du lieber auf mir rum.
Okay, wenn das so gedacht war, aber ich glaube eher, du sagst es jetzt, damit du gut aus diesem Podcast rauskommst. Ja. Also eigentlich ist es eine richtig gute Idee.
Du meinst, dass meine Hater, die schon die Tasten hauen, jetzt davon abweichen.
Ne? Also ich muss sagen, wenn du das so geplant hättest, wäre das für dich jetzt heute vom Humor-Level eine 10 von 10.
Danke.
Aber ich merke, wie du selber merkst, dass dieses Rätsel total unlogisch und scheiße ist, umso mehr Olli und ich darüber reden und du jetzt probierst, aus dieser Nummer rauszukommen.
Also nochmal.
Ja.
Ich finde, es ist ein typisches Drei-Fragezeichen-Rätsel, auf das wirklich nur die drei Fragezeichen kommen können, wenn es um die Lösung geht. Aber ich fand das Rätsel trotzdem cleverer als...
Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Entschuldigung, mit dem Weckhörner hat nicht geklappt.
Okay,
nehmen wir mal ganz kurz. Thomas, nenn mir bitte einen positiven Punkt in dem... Entschuldigung, mein Mikrofon. Nenn mir bitte einen positiven Punkt in dem Mikrofon, wo du sagst...
Und du beschwerst dich, dass wir 18 Mal neu ansetzen.
Nenn mir bitte einen positiven Punkt in dem Rätsel, wo du sagst, na, das ist ja einigermaßen nachvollziehbar.
Das Okay ist groß geschrieben, das O, also suchen
muss
Sie
ein Stein sein.
Ein ovaler Stein. Ja.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Ich sag mal so, das mit denen, dass du bis du keine Luft mehr hast oder so, da kann man's erkennen. Oder mache die Pause 3 Minuten. Da sagt Peter ja auch, man muss, wenn man auftaucht, eine Pause machen wegen dem Druckausgleich. So, das ist auch eine Sache, auf die man kommen könnte. Da ich kein Taucher bin, ja. Ich war noch nie irgendwie schnorcheln oder so eine Sachen, bin ich nicht drauf gekommen.
Ja.
Okay.
Ja. Wartet mal.
Nee, ich will jetzt nicht warten.
Nee, heute ist leider Sonntag, sonst hätte ich jetzt irgendwie so in so einem Tauchsportverein angerufen und hätte dieses Rätsel gestellt.
Ja, und woran müssen Sie denken, wenn Sie das hören? Der legt auf.
Also, Sie finden die im Rätseltext beschriebene Stelle.
Ach, und das findest du logisch, ja? Witzig.
So. Im Felsen befinden sich drei dunkle Spalten, die wie Leerräume zwischen Fingern aussehen. Peter opfert sich und greift hinein. Er findet ein kleines Kästchen, darin befindet sich ein Schlüssel und ein in Folie eingeschweißter Chip, den man zum Beispiel für Digitalkameras verwendet. Im Hotel hat Justus sein Notebook, sagt er, und damit will er die Daten auslesen, während Bob und Peter sich noch ein bisschen genauer im Hotel umsehen sollen. Ey, da war, sucht man noch diese leckere Salami, ob es da noch mehr von gibt. Ne?
Genau, das wäre so witzig, wenn er den Auftrag gibt. So, ich guck mal in den Speicher gerade, ihr sucht hier weiter nach Essen.
Würde ein Detektiv nicht sein Notebook mitnehmen?
Wohin? Ich finde, bei so einer Wanderung in der Wildnis sollte man mit leichtem Gepäck
reisen. Ich wollte gerade sagen, ich nehme doch nicht, wenn ich in die Berge was suchen gehe, nehme ich doch nicht mein Notebook mit.
Ja, außerdem wäre es jetzt Schrott, ne? Weil er war ja schwimmen. So, Peter ist natürlich von dem Plan wenig begeistert. Kannst du bitte aufhören zu brummen?
Das ist diesmal nicht dein Mikro.
Er befürchtet, Hunterman könnte sie ja dabei erwischen, aber sie machen sich sofort auf den Rückweg. Unterwegs springt Justus nochmal von der Brücke, um
doch mal wie neugeboren zu sein.
Und als sie das Hotel erreichen, ist von Hunterman nicht zu sehen. Justus begibt sich auf ihr Zimmer. Peter knackt mit seinem Dietrich-Set das Schloss von der Tür zum Zimmer von Hunterman und begibt sich gemeinsam mit Bob hinein. Das Zimmer ist sehr dreckig. In etlichen Kartons befinden sich alte Rechnungen und Versicherungsscheine.
Ganz gut.
Ja.
Und Olli, hast du dir hier schon überlegt, dass eventuell Hunterman mit einer Pistole aufkreuzen könnte?
Ich warte eigentlich seit dem Flugzeugwrack darauf.
Hunterman hat seine Telefonrechnung nicht mehr bezahlt, also hat man ihm den Anschluss abgestellt. Sie finden weitere Artikel über den Flugzeugabsturz, allerdings ist dort keine Rede über den Geheimdienst oder dass der Pilot gefunden wurde. Dass der Pilot überlebt hat, wird auch mit keiner Silbe erwähnt. Und Bob endet mit dem Wort seltsam. Meint damit aber ein Geräusch, das er hinter einer Wand gehört habe.
Ich fand witzig übrigens, dass gesagt wurde, da zum Glück hat er ja den Strom bezahlt. Ja,
sonst wäre Solami nicht mehr so genau. Gewesen. Also Bob hat den Eindruck, er hätte hinter der Wand ein Türquietschen gehört und plötzlich sind auch noch Schritte zu vernehmen. Sie stürmen los, um Justus darüber zu informieren. Dieser hat in der Zwischenzeit schon alles gepackt. Auf dem Weg zum Auto fragen Bob und Peter, was sich auf dem Chip befindet. Ja, Zahlen und verschlüsselte Hinweise. Justus hat ihnen alles kopiert. Als sie bei ihrem Wagen ankommen, stellen sie fest, dass alle vier Reifen zerstochen wurden. Justus sagt, er will uns nicht gehen lassen, nicht bevor er seinen Schatz hat. Im selben Moment taucht Hunterman auf und bedroht die Jungen mit einer
Waffe, mit einer Salami.
Benjamin?
Pistole.
Sie sollen ihm geben, was sie gefunden haben. Bob wirft ihm seine Reisetasche hinüber und während Hunterman in einer schlechten Gollum-Imitation darüber herfällt, ja, hast du den Gag verstanden?
Ja,
wollten ich auch die nicht darauf anspielen?
Ich glaube ja.
Ich glaube ja. Fand ich auch so ein bisschen cringe. Und
jetzt Quizfrage, Olli. In der Herr der Ringe-Verfilmung.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, hier. Hast du Herr der Ringe schon mal gesehen, die Filme von Peter Jackson?
Ja, ja.
Wer synchronisiert Gollum?
Na, Andreas Fröhlich.
Sehr gut.
Er führt auch Synchronregie.
Sehr gut. Okay, das war zu leicht. Ja, also Bob wirft ihm seine Reistasche hinüber, dann kommt Gollum, ne? Und dann fliehen die Jungen zum Haus von Mr. Cartman. Sie wollen ihm sein Pickup klauen, um damit zu entkommen. Und der guckt aus dem Bett und sagt, hey, ihr Ficker, was soll das? Mein Pickup!
Ja, natürlich haben sie den Chip noch die Tasche rüberwerfen, war natürlich nur eine Ablenkung von Bob. Angekommen an der kleinen Hütte von Cartman, übernehme ich jetzt einfach mal, sehen sie den Pickup. Nur leider ist er verschlossen. Also ab in die Hütte den Schlüssel suchen. Auf einmal sieht Peter einen hellen tanzenden Punkt im Wald. Eine Kerze mit einem Grabstein. Mein Grab. Für wen ist das Grab? Für uns, denkt Peter gleich. Peter wird schon wieder Angst und Bange. Aber jetzt ab in die Hütte. Sie ist offen. Justus geht voran. Hallo? Er schaltet die Taschenlampe an und erschrickt vor einem mannshohen Gemälde. Ich habe geschrieben, ein Bravo-Starschnitt.
Der war nicht schlecht, ne?
Ja. Danke.
Wie viel braucht man eigentlich? 3 Hefte, oder? Um so ein großes Poster zu haben?
Und das haben die irgendwann auch abgeschafft. Dann relativ schnell wieder.
Das ist traurig, wenn du nur, stell dir mal vor, du
das erste war Britney Spears, glaube ich.
Na, stell dir mal vor, du bist
es gab doch Starschnitz schon in den 70ern.
Echt? Ja.
Okay, dann war das erste bestimmt nicht Britney Spears.
Ich wollte gerade sagen, es war wahrscheinlich deine erste Bravo, die du gekauft hast. Und dann so, das ist meine erste Bravo, also das ist der erste Starschnitt.
Ich stelle mir gerade vor, so, du warst eine ganz arme Familie und deine Mutter konnte dir nur jedes zweite Heft kaufen. Und wenn du Pech hattest, hattest du das erste Heft nicht.
Hattest du den Kopf nicht?
Du hattest also nur den Bauch. Und das war's.
Und die Füße.
Nee, das dritte Heft hatte sie
also ja wieder kein Geld. Also war das immer aus drei?
Weiß ich nicht, habe ich jetzt so.
Weil ich habe mir Bravo nie, ich habe ein bisschen Bravo gelesen, weil meine Schwestern das gelesen haben, aber ich habe mir nie eine gekauft.
Ich habe früher die Poster gesammelt, ganz gerne.
Ja.
Weil ich hatte mal einen Freund und da hatte die Schwester, das ganze Zimmer war voll mit den Postern. Also du hattest keine Tapete mehr gesehen, nur Poster. Das fand ich irgendwie nicht schlecht.
Faszinierend.
Also es ist auf dem Gemälde ist eine Person mit Tauchanzug und Katzenmaske. Die Maske liegt auch in einer Truhe, die Peter gerade einfach so geöffnet
genau,
hat.
Richtig, das ist so billig, ne? Weil Bob sagt irgendwie, hör, die Statue im Bild trägt eine Katzenmaske und Peter, so wie diese hier?
In der Truhe, die ich einfach so geöffnet habe.
Ja. Das ist eine Tauchermaske, die zu einem Katzengesicht umgearbeitet wurde. Und auch der Taucheranzug dazu liegt da drin. Im Buch wird übrigens betont, möchte ich noch kurz sagen, dass in Catmans Haus alles sehr ordentlich ist, während im Haus von Hunterman alles sehr chaotisch und dreckig ist. Finde ich nur wichtig zu erwähnen für die Auflösung. Ne?
Ja, das ist natürlich, um das deutlich zu machen, dass komplett andere Persönlichkeiten.
Ich muss jetzt kurz übernehmen, Olli.
Wenn Olli hat gespoilert.
Nee, ich bitte darum, dass du übernimmst, weil jetzt kommt die ganze langweilige Geschichte mit Justus' Erinnerungen von früher.
Genau, jetzt wird's interessant, denn Ben Nevis dichtet Justus jetzt so eine Art Origin-Story an. Ne? Wir erfahren, wieso Justus als Kind unbedingt Detektiv werden wollte. Denn als er klein war, faszinierte ihn ein Zeitungsartikel über einen Dieb, der als Sharkman in der Presse bezeichnet wurde. Im Buch vergleicht er Sharkman auch mit Victor Eugenie, also so ein Gentleman-Dieb, ne? Also er hat nie seinen Opfern körperlich geschadet, ja, er hat sie halt nur beraubt.
Und dennoch noch Reiche in Hotelzimmern, also wie so ein Robin Hood, kann man fast sagen.
Genau. Die Augenzeugen, die ihn halt dabei beobachtet haben, waren sich nie einig, trägt er jetzt eine Haimaske oder er hat da eher ein Katzengesicht. Und dann erwähnt Justus den Alfred Hitchcock-Film Über den Dächern von Nizza, in dem ein sympathischer Dieb, genannt die Katze, reiche Hotelgäste ausraubte. Eventuell könnte das Vorbild von Sharkman gewesen sein. Interessant hierbei, weil Peter ja sagt, ja, mit Grace Kelly und Cary Grant kenne ich, denn Jens Wawrczeck ist einer der größten Alfred Hitchcock-Fans. Der hat jetzt ein Buch geschrieben, How to be Hitchcock. Und dieser Zeitungsartikel brachte Justus dazu, sich mehr und mehr für Kriminalfälle zu interessieren. Im Laufe der Zeit aber verlor er Sharkman aus den Augen, da ja dieser keine Diebstähle mehr begann. Und dann schrieb die Presse auch nicht mehr über den. Er wusste nicht, hat er sich zur Ruhe gesetzt oder keine Ahnung. Ne? Und auch wieder ein kleiner Funfact. Im Buch unterbricht Peter Justus so andauernd so irgendwie, natürlich bist du deswegen Detektiv geworden, warst als Kind bestimmt schon so nervig, ne? Und dann fährt's Bob ihn an, jetzt sei aber ruhig, sonst dauert es ja noch länger hier, wie der seine Geschichte erzählt.
Das ist auch der Podcast hier, wirklich. Ja.
Da finde ich witzig, beleidigt rückt Peter ein Stück von Bob weg. So, und dann.
Da wundere ich mich wirklich, dass er das einbauen dürfte. Moment sowas. Mal. Weil das macht ja wirklich ganz viel anders.
Es ist jetzt irgendwie, ja, Justus wird jetzt so in eine ganz andere Richtung gelenkt, dass man erfährt, warum ist er Detektiv geworden.
Was ich immer mutig finde, man muss ja irgendwann, greift man vielleicht mal wieder darauf zurück und ein anderer Autor nimmt vielleicht eine andere Geschichte, warum er Detektiv wurde. Das ist ja schwierig, sowas aufrechtzuerhalten eigentlich, oder?
Na, du erinnerst dich doch vielleicht noch an den 3-Fahrzeichen-Film Geisterinsel. Da sagt er ja, er hat angefangen, sich für Kriminalfälle oder ungelöste Rätsel zu entführen, weil er seine Eltern beim Flugzeugabsturz in dem gekommen sind und bis heute die Umstände nicht geklärt sind. Und das finde ich bis heute immer noch eine schöne Erklärung, warum Justus Detektiv geworden ist.
Andere Sache, Peter rutscht von Bob ein bisschen beleidigt weg.
Rückt.
Ich verstehe, die sind gerade in Panik, wollen fliehen, suchen den Schlüssel. Aber Bob und Peter sitzen da gemütlich und hören sich Justus langweilige Story an, obwohl die eigentlich
doch so, nee, ja, dann so, ein bisschen.
Haben die nicht andere Probleme gerade? Ich verstehe diese Szene gerade nicht. So stelle ich es mir im Hörspiel jedenfalls nicht vor.
Das ist eigentlich witzig. Wir müssen hier weg, wo ist der Schlüssel?
Ja, also, es war
ihr setzt euch, Kinder.
Es war ja eins.
Ja. Gott schuf Himmel und Erde. Naja, aber Peter findet jetzt den Autoschlüssel. Doch da schwingt das Gemälde zur Seite und Hunterman tritt aus einem Gang hinter dem Ölgemälde.
Na, das weiß herein. Man hier noch nicht, ob es Hunterman ist.
Doch, weil er spricht ihn ja auch gleich an. Irgendwie. Mr. Hunterman, führt dieser Gang etwa ins Hotel? Also er sieht aus wie Hunterman, okay. Er benimmt sich aber nicht wie Hunterman, denn er spricht mit völlig anderer Stimme.
Stimmt, er hat ja, man merkt auch später, dass er seine Perücke gar nicht auf hat.
Genau, das meinte ich ja vorhin mit irgendwie hier, Catman hat irgendwie lange Haare, Hunterman hat eine Glatze, ne? Mhm. Und im Buch wollen sie vor der Begegnung mit Hunterman mit dem Auto fliehen, auch wieder Justus, ne? Ja, ich möchte mich hier noch weiter umsehen, ihr könnt ja schon mal das Auto starten. Das ist nur ein Buch, ja. Mhm. Bob und Peter stellen dann aber entsetzt fest, dass die Kabel vom Pickup durchtrennt wurden und Justus wird dann im Buch von Sharkman alleine überrumpelt und dann kommen die wieder dazu. Naja. Jetzt wird's halt interessant, weil ich finde, das ist schon ein Novum für eine Drei-Fragezeichen-Folge, weil es stellt sich jetzt heraus, Hunterman hat eine Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Er ist gleichzeitig der Nachbar Jack Catman und Catman behauptet jetzt, ich bin Sharkman. Und Sharkman alias Max Dexter, war der abgestürzte Pilot.
Da hat er sich auch den Brief ausgedacht hier, mit das Rätsel?
Nee. Das Rätsel gab's wirklich. Das kommt doch jetzt alles. Pass auf.
Na, da bin also, ich eingeschlafen.
Also, im Buch kommt nämlich raus, dass Peter wie Max Dexter aussieht. Weshalb Hunter Shark Cat, habe ich jetzt hier ihn getauft, ne, weil er ist ja alle Personen, ja, ihn immer so komisch angestarrt hatte. Das kommt aber im Hörspiel überhaupt nicht rüber. Da sagt Peter nur einmal ganz am Anfang, der guckt mich so komisch an. Mhm. Das verliert sich komplett.
Stimmt, das ist im Buch, kann ich mich auch erinnern, ganz oft wird gesagt, dass er so starrt.
Ja.
Und das ist auch unheimlich im Buch. Das hat noch was von der Horroratmosphäre.
Genau, und das wird leider im Hörspiel nicht mehr so wirklich aufgelöst. Also kommt nicht rüber. Was jetzt auch extrem krass ist, weil ich glaube, dass das gar nicht so funktioniert im wahren Leben. Hunterman wechselt jetzt in den Persönlichkeiten so im Sekundentakt, ja. Du erinnerst mich an Max Dexter. Max Dexter. Also an mich, an ihn, an mich, an ihn.
Das fand ich extrem albern, wirklich extrem albern.
Ich finde das muss ich auch sagen, ich finde das so albern und so doof, dass ich glaube, dass ist überhaupt nicht so gemeint wahrscheinlich, aber finde ich schon wieder schlecht, weil sich mehr oder weniger dann so über eine Krankheit wird nicht ernst genommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, pass auf.
Ich will das jetzt nicht zu ernst nehmen, aber weißt du, was ich meine? Es ist so albern und doof.
Mhm. Ja, man hat auch einen falschen Eindruck auch von der Krankheit bekommen.
Ja, wir haben damals auch darüber gesprochen, bei unserem ersten Versuch von dieser tollen Folge.
Echt, da waren wir so...
Vorher hatte ich eine Folge Discovery Panel gehört und da ging es darum, später sagt doch Cotta, der Mann ist in einer psychiatrischen Einrichtung. Ich kann das Wort nicht aussprechen.
Ja,
ich sag einfach Tasse. Der Mann ist in einer Tasse. Ja. Und wir warten, bis er wieder gesund ist oder so. Und in dem Fall, wenn es so um Persönlichkeitsstörung geht, kann man gar nicht davon sprechen, dass Menschen wieder gesund werden. Die Symptome können besser werden und so. Und ich finde es gut, dass sowas mal vorkommt, ja, weil das auch unheimlich ist. Aber es wird wieder nur so oberflächlich angekratzt. Ich weiß, wir wollen kein 3 Stunden Hörspiel hören, wo die jetzt sagen, so, ich lese euch jetzt mal vor, was psychische Störungen überhaupt sind oder so.
Wer war der erste Mann mit einer Persönlichkeitsstörung?
Ja, genau. Aber Olli, ich habe eine Frage an dich, die habe ich damals schon Bärming gestellt und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, er hat, weil er müde war, sehr schnell darüber hinweg gelabert. Mhm. Hunterman hat den Piloten gefunden, der war halbtot. Das Grab vor der Tür, was sie eben entdeckt haben, ja, ist das Grab von Max Dexter. Der sagt jetzt, ich habe den da begraben.
Ja.
Frage. Der Absturz ist 10 Jahre her. Der Gang zwischen dem Hotel und Catmans Haus diente früher den Hotelgästen als offizielle Abkürzung. Das wird im Buch gesagt, im Hörspiel nicht. Nicht, dass du dich jetzt wunderst. Ne? Was erzählt er wieder? Also im Buch sagt er, ja, früher konnten die Gäste durch den Berg laufen als Abkürzung. Ne? So, vor 10 Jahren hatte das Hotel aber noch Gäste. Sind dann die Gäste, die dann durch den Berg gegangen sind, raus aus Catmans Haus, einfach an dem Grab so vorbei, ach, guck mal, hier liegt einer, ja, oder was?
Ist es jetzt deine Frage an mich, ob die Gäste damals an diesem Grab vorbeigelaufen sind?
Oder hat er den erst, nachdem keine Gäste mehr waren, da begraben, so 8 Jahre später?
Was hat er aber 8 Jahre mit ihm gemacht?
Ja,
wahrscheinlich
eben,
in dem vereisten Kühlschrank aufbewahrt.
Ja, weil da ist ja auch wirklich dieses kleine, weiß ich nicht, dieser kleine Grabstein mit meinem Grab, ne? Der liegt da ja wirklich, sagt er ja.
Vielleicht hat er ja später den Grabstein eingemacht.
Ja, aber es ist schon irgendwie...
Wer zündet die Kerze da übrigens immer wieder neu an?
Cartman,
okay. Die Ficker!
Ja, du bist tot und ich lebe.
Ja? Und ich lebe.
Ja, ich wollte halt fragen irgendwie, ob das Grab auch schon vor 10 Jahren da war und ob sich da keiner gewundert hat.
Ich war nicht dabei, kann ich die Frage nicht beantworten. Aber es ist eine witzige Vorstellung. Ich glaube, eher darauf wird es hinaus.
Ja, Baby, was denkst du?
Ach, es ist ein Kinderhörspiel.
Also er labert wieder übermüdet drüber hinweg.
Ist so witzig, dass Sascha Dreher das auch gesagt hat. Ihr dürft nicht vergessen, es ist für Kinder.
Das habe ich ein bisschen gefreut.
Weil mich
ich
auch. Ja, wahrscheinlich, weil er in dem Moment gedacht hat, was wollen die eigentlich? Also der Gang wird jedenfalls im Hörspiel überhaupt nicht thematisiert. Hunterman war also der Einzige, der die wahre Identität des Piloten kannte. Er fand in dem Flugzeugwrack die Maske und die Tauchausrüstung von Sharkman. Die Suche nach Sharkmans Beute wurde zum einzigen Lebensinhalt von Hunterman.
Und deswegen, er hat sich immer mehr mit dem beschäftigt und deswegen wurde er verrückt.
Genau, er vernachlässigte nicht nur das Hotel, sondern auch seine Ehe. Und je mehr er versuchte, sich in Sharkman hineinzuversetzen, dieses Rätsel, was könnte er damit gemeint haben?
Auch so ein Punkt, ich glaube zum Beispiel gar nicht, dass man so eine Persönlichkeitsstörung bekommt. Nein,
doch,
wenn man
weil,
versucht, sich in einen, nee, und dann werden alle Schauspieler dieser Welt, glaube ich, Persönlichkeit.
Ich würde sagen, Hunterman war anfällig dafür, er hatte schon vorher diese Persönlichkeitsstörung und dadurch hat die sich manifestiert.
Aber pass auf, das ganze Leben lang
ist ein Quiz.
Will ich irgendwie mal Geld haben und ich habe keins.
Dann trink doch ein Holy.
Ach so.
Ja, ein Holy.
Ja, gute Idee.
Zentrale 5.
Zentrale 5 Holy.
5 Euro Rabatt.
Ja. We are holy. Nicht? Hier, wie geht es nicht? We are family.
Genau. We are holy.
Zentrale 5 in die Spalte.
Okay. 5 Euro Rabatt.
Ja, da gibt es auch Energy Holies, die brauchen wir jetzt langsam.
Und Hydrationsgetränke.
Machen wir eigentlich die Werbung so, wie die sich das vorgestellt haben?
Ja, so wünschen die sich die Werbung.
Na gut, wir haben ja so auch so wie so Herrscher aus dem Elfenbeinturm so runtergeguckt, gesagt, wir machen das auf unsere Art.
Okay. Aber wenn wir schon mal jetzt kurz in unserem Werbeblock sind, für alle, die es noch nicht wussten, man kann sich auch bei Patreon anmelden, ohne was zu spenden, ja, und bekommt dann trotzdem exklusiven Patreon-Content, der zwar for free ist und man muss einfach angemeldet sein, um den zu konsumieren.
Aber nicht immer. Also ich sage mal so, wir wollen das jetzt auch so machen, dass...
Alles kriegt ihr nicht.
Nee, ihr kriegt da nicht. Das wäre ja witzlos, ne? Aber es gibt zum Beispiel...
Ja, für uns wäre es witzlos.
Es gibt zum Beispiel Folgen mit Outtakes, die allein schon zwischen 20 und 40 Minuten manchmal gehen.
Und die sind für alle offen?
Ne, wenn du bei Patreon zahlst.
Nee, aber ich bin jetzt erstmal bei den Leuten, die ich animieren möchte, sich generell dort
mal anzumelden. Nö, da könnt ihr aber an Umfragen teilnehmen, die Benjamin alle Vierteljahre mal stellt.
Genau. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit.
Ja, aber manchmal gibt es auch schon so einen Teaser auf die nächste Folge. Das kann man da zum Beispiel schon hören. Ne?
Genau, also meldet euch einfach mal an, guckt euch um, da ist ja schon ein bisschen was. Nehmt einen alten Umfragen teil von Sachen, die wir schon längst gemacht haben.
Oder wenn ihr einfach denkt, die Jungs sind mir so sympathisch, ich möchte sie mit einer kleinen Spende unterstützen.
Das ist doch die Falle. Ich will die doch erstmal dahin locken, dass sie sich da erstmal umgucken. Denn von alleine darauf kommen Menschen.
Ich eklig von dir.
Ja, so bin ich doch nun mal.
Wenn ihr wollt, dass Olli mal anständige neue Zähne bekommt. Ja?
Zum Beispiel. Jetzt meint er wirklich Zähne.
Sonst hätte ich ja Tasse gesagt. Ja, ne? Ja, also Hunterman hat sich zu Sharkman verwandelt, psychisch. Als die Jungen beim Hotel eintrafen, entdeckte er ihre Visitenkarte, weil er einfach das Gepäck auf das Zimmer gebracht hat.
Ist ja normal, dass man es dabei auch durchsucht.
Ja, was man so macht.
Also mir ist schon langsam klar, warum das Hotel irgendwann pleite gegangen.
Hat ja einfach das Auto umgeparkt, ne? Ja. Und da hat er die Karte gefunden und dann dachte er, ich beauftrage einfach die Jungen damit, das Rätsel zu lösen und das Kästchen zu finden. Wenn er sich allerdings wieder zu Max Dexter verwandelt hat, dann wollte er um jeden Preis die Jungen daran hindern, das Rätsel zu lösen. Also ging dann immer so hin und her, ne? Und jetzt sagt er, ihr könnt gehen, wenn ihr mir meinen Schatz überreicht. Und Justus sagt, ach so, okay. Und dann drückt er ihm den Chip und den Schlüssel in die Hand und der so, was ist das? Was soll ich jetzt damit? Bitteschön, das ist der Schatz. Viel Spaß. Ende. Ach nee, schade.
Leider noch nicht.
Letzte Szene, eine Woche später. Während im Hörspiel die Jungen bei Inspektor Cotter in seinem Büro sitzen und der mit seinen Kollegen in Ornella Mountains telefoniert, weil man jetzt noch die letzten Fragen beantworten möchte, sitzen sie, das fand ich extrem witzig, sitzen sie im Buch zusammen mit Cotter im Wagen von Peter, sind auf dem Weg zu dem Hotel, um den Chrysler abzuholen, weil wir erinnern uns, der steht da ja mit 4 Platten Reifen. Und jetzt fahren die stundenlang mit dem Inspektor dahin und der beantwortet die letzten Fragen. Und du siehst hier stets, Rest kann Olli erzählen. Das ist so lächerlich, dass der bei dem Auto sitzt. So, ja, ich erzähle noch ein bisschen, wie es ausgegangen ist.
Vor allen Dingen, mal ist ein Cotter da, der alle umbringen will. Und jetzt ist schon wieder ein Cotter, der so mit dem Wagen fährt.
Ja, ist ja gemütlich. Ja, ich habe heute eigentlich frei. Ne? Das ist mein einziger freier Tag innerhalb von 3 Wochen. Den verbringe ich natürlich gern mit euch Jungs.
Also, Hunterman ist mittlerweile in der Psychiatrie. Schwerer Fall von Persönlichkeitsstörung. Wir erfahren noch, dass er durch die Suche nach dem Schatz das Hotel und seine Frau immer mehr vernachlässigte und schließlich und sie ihn schließlich verließ. Jetzt muss er erstmal geheilt werden. Er hat sich ja eigentlich nicht strafbar gemacht, außer dass er den Piloten einfach begraben hat, ohne die Polizei zu rufen. Und der Schatz? Tja, die Daten auf dem Schiff waren Hinweise auf Schließfächer auf den Kaimaninseln und in der Schweiz und weltweit. Der Schlüssel führte zu einem Fach, wo sich die entsprechenden Schlüssel und Kennwörter befanden zu den Inseln. Zu den Fächern.
Finde ich übrigens ein bisschen merkwürdig, dass er sich nicht strafbar gemacht hat. Also er hat die gewürgt, er hat im Buch die Brücke durchgeschnitten und
eigentlich aber Mordanschläge, Frage, auch die aber Frage, Steinlawine.
Genau. Aber Frage, war er denn zurechnungsfähig? Weil ich meine, er hat eine Persönlichkeitsstörung.
Ja, aber dann ist man nur bedingt schuldfähig, aber trotzdem
nicht ganz raus. Aber er hat sich ja raus. Strafbar trotzdem gemacht.
Ja, ja.
Ich finde ja auch, dass er in der letzten Szene, wenn er dann wieder in Hunterman überwechselt, da merkt man plötzlich, dass er auch genau Bescheid weiß. Weil ich glaube, eine Person, die schizophren ist und so, die checkt das nicht so krass, weil du ja wirklich in dem Moment ein ganz anderer Mensch bist. Ich glaube, du hast dann gar nicht die Kontrolle. Da kenne ich mich zu wenig aus.
Kennt ihr den Film Zwielicht?
Ja, der ist gut.
Der ist
gut.
Richtig gut.
Mit Edward Norton, ne?
Gere und
Edward Norton.
Und Edward Norton, genau.
Aber kriegt nicht mir, spoilern.
Der nee. Kriegt eigentlich von mir 10 von 10.
Und wer hat Edward Norton synchronisiert?
Andreas Fröhlich.
Sehr gut.
Das wird von der Polizei aber gerade alles zusammengetragen und den Detektiven winkt ein fetter Finderlohn. Peter, aber dass der erste Detektiv ein Rätsel seiner Kindheit gelöst hat, ist ihm doch Lohn genug, oder? Naja, ganz so ist es nicht, aber du hast schon recht. Ende.
Eigentlich ein guter Abschlussgag, aber ich finde, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, hätte man das vielleicht doch noch ein bisschen mehr einsetzen können. Vielleicht, dass schon am Anfang sowas gesagt wird, irgendwie. Weiß ich nicht, hätten wir bestimmt jetzt auch scheiße gefunden, aber wenn schon am Anfang kommuniziert worden wäre, Mensch Justus, warum bist du eigentlich Detektiv geworden oder so, ne? Und dann will er die Geschichte erzählen, dann kommt er erst gar nicht dazu.
Das hätte ich auch nicht gut gefunden, weil
aber dadurch finde ich das noch holpriger.
Ja, aber dieser Zufall, dass er am Anfang der Folge darauf angesprochen wird, warum bist du eigentlich Detektiv geworden und dann kommt es auch noch
in der Folge. Ja, okay, das hätte ich, glaube ich, gehasst.
Ich nehme
meinen Einwand zurück.
Ich hätte zwei bessere Abschlussgags gehabt.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Ein besserer Abschlussgag wäre zum Beispiel gewesen, die sitzen im Auto, Justus und Peter furzen und Bob sagt, haha, meine Zwiebeln.
So. Aber da hätte man die Kochszene einbauen müssen.
Nee, das passt nicht zu dir, weil du hasst es, wenn Leute furzen.
Das stimmt, aber es ist ein Abschlussgag, weil er gekocht hat.
Ich hätte es gut gefunden, Peter hat alles nur geträumt und in Wirklichkeit, jetzt sind sie zurück und er steht immer noch an der Stelle, wo der Pickup ihm das Blinkzeichen gegeben hat und er weiß immer noch nicht, was er machen soll.
Das wäre auch ein guter Abschlussgag. Und es wäre wirklich ein guter Abschlussgag gewesen. Kotter sagt, er hat sich ja nicht strafbar gemacht. Mhm. Und Justus sagt, ja, ich war im Wasserfall. Ja. Ah, nee, das ist alles im Buch, scheiße.
Ja, ja. Nee, mit dem Boppel sagt, er hat mich ja nur gewürgt.
Ja, und Kotter dann so.
Kotter, also, ach, Bock, und hab dich, du bist doch nur manchmal eine Pussy.
Guck mal hier, ich wurde schon dreimal angeschossen und du wurdest gewürgt.
Ja, wirklich.
So. Wir sind fertig.
Ja, wir sind durch.
Und wir sind mal unter 2,5 Stunden. Normalerweise wären wir jetzt bei 3:45.
Ganz ehrlich, kam mir viel länger vor.
Ja, weil es war auch langweilig.
Das Fazit.
Komm doch lieber zu unserer Bewertung, weil die hat nämlich auch Gewicht und was zu bedeuten. Hm. Olli, fang du doch mal an.
Ja, also, ich habe Benjamin eingeschätzt mit 5 Punkten. Ich habe Thomas eingeschätzt mit 6 Punkten. Und ich gebe der Folge unfassbare 7 Punkte.
Was?
Ja.
Das möchte ich jetzt aber begründet hören.
Weil ich den ganzen Anfang so es fängt wirklich erst schlecht zu werden, ab dem, wo sie am Flugzeugwrack sind.
Das ist noch ganz schön lang, die Folge.
Ja. Ja, aber ab da irgendwie finde ich sie jetzt zwar lässt sie extrem nach, aber wird jetzt auch nicht grottig. Was mich hier extrem stört, ist das Rätsel, das finde ich sehr, sehr schlimm. Die Soundeffekte teilweise, gerade das mit der Steinlawine, die Szene mit dem Würgen fand ich nicht so spannend. Es fehlt auch generell so ein bisschen so ein kleiner Schockmoment auch. Aber
hättest du mal das Buch gelesen, hättest du gesehen, wie Justus
schwimmt. Ja, es hat in so einem kleinen 2-Meter-Bach. Aber es hat tatsächlich irgendwie für 7 Punkte gereicht.
Okay, das finde ich krass. Ich übernehme mal, weil sonst heißt das wieder, ich bin immer der Letzte, warte eure Wertung ab.
Stimmt. Ne?
Ne. Also, ich habe Benjamin eingeschätzt mit 4 Punkten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Vielleicht hast du damals auch nur 3 gegeben oder so. Dich, Olli, habe ich mit 4 Punkten auch eingeschätzt. Oh. Und ich selber gebe 5 Punkte.
Okay.
Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Alles, was vor und im Hotel spielt, bevor sie sich zu der Wanderung aufmachen, ist für mich schon beinahe eine 10, weil das Hörspiel bis dahin wirklich spannend ist. Alles im Hotel ist unheimlich. Allein schon, weil man wieder nicht weiß, was ist. Also diese Nebelatmosphäre, dann auch so diese Kabelei schon auf dem Weg dahin. Sie stürzen fast immer den Abhang hinunter. Ja, dann dieser komische Typ, ich zeig euch den Weg. Und dann blinkt er nur so. Mhm. Oh Gott, er will uns signalisieren, wir müssen hier rein. Fährt weiter. Ja,
oh
dann,
Gott, er will uns signalisieren, wir müssen hier rein. Oh mein Gott.
Nein, dass er nicht aussteigt. Ihn. Oder vorfährt und sagt, so, hier müsst ihr rein. Sondern einfach nur so bremst.
Ja.
Klack, klack, klack. Und dann fährt er weiter. Also hat wirklich schon so Horrorfilm-Atmosphäre, dann im Hotel selber, gut, ein unheimliches Hotel, siehe Shining, kommt immer gut an. Und dass sie dann auch sagen, so, boah, es ist hier eklig und widerlich, irgendwie, ach, hier gibt's nur eine Packung Salami. Dann hören sie draußen das Geräusch von dem Wagen, sie gehen raus im Nebel, ja. Das ist alles super, alles toll. Und eigentlich fängt's für mich schon an, schlecht zu werden, wenn Hunterman das da schon kommt, so, hallo, guten Abend, hier euer Zimmer.
Finde ich alles noch gut.
Das geht aber noch. Und dann auch noch mit dem, ich sag jetzt auch mit dem Stein, der durchs Fenster schließt und so. Aber in dem Moment, wo Hunterman anfängt, also vor langer Zeit war hier ein Absturz. Und dann waren sie dabei, vielleicht, war das vielleicht der und der? Vielleicht.
Das hat mich genervt.
Ab da fängt es an,
nervig, sagt er.
Ab da fängt es an, nervig zu werden. Dann kommt dieser ganze Mittelteil mit der Wanderung, mit dem scheiß Rätsel.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch dein Highlight.
Ich habe nicht gesagt, dass es ein Highlight ist. Ja? Hör dir diesen Podcast nochmal an. Ja? Das scheiß Rätsel. Dann spannende Szenen, wie zum Beispiel, was selbst im Buch dann verunglückt ist, dass Justus in den Bach stürzt, ja. Dann diese Würgezähne, ja, ich lasse von ihnen ab und dann, ich kriege keine Luft mehr. Das ist so lächerlich und alles. Das
hat mich unterhalten. Ne?
Es wird dann wieder ein bisschen besser, wenn sie zurück im Hotel sind und dann Hunterman sich halt wirklich als Widersacher entpuppt. Ich rechne diese Idee, dass der Mann Persönlichkeitsstörungen hat, das rechne ich der Folge an, weil es mal wirklich was anderes ist. Die Auflösung dann wieder so ein bisschen irgendwie, ja, der wird jetzt gesund und so. Und dann ist es am Ende irgendein scheiß Chip mit irgendwelchen Daten von weiß ich nicht, hier, wie nennt man das hier, Schließfächer und so.
Die Beute ist tatsächlich unspektakulär.
Ja, die Beute ist sehr unspektakulär, aber das ist halt auch normal, 3 Fragezeichen, wenn man ehrlich ist, weil der Weg ist das Ziel. Eigentlich ist es scheißegal, worum es in dem Rätsel geht. Und deswegen würde ich fast den ganzen Anfang mit dem Hotel schon eine 10 geben und dann kippt das aber so nach hinten ab, dass leider nur eine 5 übrig bleibt. Benjamin.
Ja. Also ich kann dazu, was jetzt den Anfang betrifft, nicht mehr viel anderes sagen, weil ich den auch sehr gut finde, wie die anderen beiden. Allerdings noch ein bisschen länger als Thomas. Also ich finde auch noch gut, wenn der Hunterman da ist. Also für mich gibt's wirklich den Bruch erst von der ganzen Geschichte, dass es wieder so eine typische 0815 3-Fragezeichen-Story wird, wenn sie losgehen.
Mit dem Rätsel und so, ne?
Genau.
Ja.
Und im Gegensatz zu Thomas mag ich das Rätsel auch gar nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das Rätsel mag, meine Freunde.
Ja. Also ich finde das ganz schlimm und da verliert mich wirklich die Folge. Früher war es so Mann und dann Laken, so eine Folgen sucht Thomas im Moment nicht raus, ist mir aufgefallen. Wir hatten schon lange keine Mann unterm Laken-Folge
mehr. Nee, weißt du, du kannst dich aber auch nie entscheiden. Willst du jetzt eine Mann unterm Laken-Folge oder willst du eine giftige Gockel-Folge?
Nee, das war gar nicht böse gemeint. Ich meinte nur, dass jetzt ganz viele Folgen waren, immer so mit einer Pistolenauflösung und Geheimgänge ist mir aufgefallen. Ganz oft Geheimgang, Geheimgang, Geheimgang.
Na gut, in dem Fall hätte ich die Folge jetzt eigentlich nicht ausgesucht, wenn wir sie nicht schon mal besprochen hätten.
Das war gar
hätten,
keine ne? Kritik. Ich meine nur, dass...
Ich will
das,
aber, dass es eine Kritik ist.
Ach so, okay, dann sag ich...
Ich will mich aber aufregen.
Ich sag die ganze Zeit,
dass... Alles gut. Na gut, ich überlege jetzt gerade, die letzte Folge, die wir besprochen haben, war ja die Yacht des Verrats. Na, die war aber ein bisschen anders. Aber ich finde, man merkt, man sieht so diese Handschrift von Ben Nevis, wie er eine Folge aufbaut, ne?
Die ist sehr ähnlich.
Ja? Feuerturm, jetzt auch Yacht des Verrats auch ähnlich und so weiter und so fort.
Ja. Ich muss auch sagen, alles im Hotel und so war die Musik wirklich top und auch die Soundkulisse im Hotel. Ich weiß nicht, warum das im Zwischenteil so extrem nachlässt.
Ich hatte sogar den Duft von der Salami in der Nase.
Den Geschmack im Mund. Ja.
Die Stockflecken.
Ja, also ich finde wirklich der Zwischenteil so, als ob der an einem anderen Tag aufgenommen wurde und der Tontechniker nochmal gewechselt wurde da in der Zwischenzeit und dann ist der andere wieder gesund geworden und war am Schluss des Hotels wieder da. So kam mir das.
Du meinst, Mininger ist mal kurz beim Edeka einkaufen gegangen und in der Zwischenzeit hat Dirk Anton übernommen.
Dirk Anton hat übernommen und ja.
Hat er sich heimlich wieder reingeschrieben.
Und hat dann aber den, das kennt man ja, wenn ein anderer dann an den Geräten ist, hat er den Soundregler so weit runtergedreht, dass die Lawine halt so leise war.
Ja, das also, ist wirklich unterirdisch, dieser Soundeffekt. Das muss
also
man sagen.
Eine Lawine von weit oben. Also da stellt man sich ja wirklich...
Auf einem Flugzeugwagen, wo man so tolle Geräusche machen könnte. Ja?
Klong.
Ja.
Wie gesagt, also deswegen, ich finde 5 zu wenig.
6 zu viel, deswegen gibst du 5,1.
Richtig, 5,5 gebe ich, weil der Anfang wirklich gut ist, weil das ist so Gruselkabinett, ja. John Sinclair, Larry Brand Niveau.
Ja.
Also, wenn wir jetzt positiv nehmen, das Niveau. Ich
sagen. Ja, aber wenn das ein Mini-Hörspiel wäre, stell dir mal vor, irgendwie, es würde jetzt damit enden, dass sie die Nacht verbringen im Hotel und da weiterfahren. Das Hörspiel würde da enden.
Mit sich ohne Fall, einfach so, ja. Sie sind da drin.
Das wäre super, oder?
Ja.
Ja, es gibt ja so Kurzgeschichten.
Kennt ihr den Film Eine Leiche zum Dessert?
Natürlich.
Großartiger Film. Schon der endet eigentlich so ähnlich.
Aber schon, ich habe dich unterbrochen. Also du gibst eine
5,5. Ich habe Bolli eine 6 gegeben und Bomas eine 6. Oh.
Okay, also hat keiner von uns heute getroffen bei der Einschätzung des anderen.
Ich war bei Benjamin verdammt nah dran mit 5 Punkten.
Ja. Wow, ja.
Ja, gut.
Aber das ist wirklich schade, weil die so gut anfängt. Also es tut fast weh, nur... Mhm.
So. Hätte komplett im Hotel spielen müssen und noch andere Charaktere.
Ja, so zum Beispiel, sie gehen zum Fahrstuhl und dann kommt da so Blut raus.
Aber
also so eine Blutwelle.
Das gab's, glaube ich, noch gar
ja?
nicht.
Oder so 2 Zwillinge, die so im Gang stehen.
Ja. Aber 7 fängt bei mir gut an. Und das heißt also, du könntest sie heute zum Einschlafen nochmal hören.
Bei dir fängt ja gut an bei 7. Bei mir fängt es gut an bei 9,8.
Ich wollte gerade sagen, eine 7, guck mal, Emil, wir sind jetzt realistisch. 7 ist wirklich gut.
Ja.
Selbst 6 ist noch, 6 ist so dieses Kriterium, kann man hören.
Kann man hören.
Ne? Bei Olli ist 7 schon grottig.
Ja, deswegen ich verstehe deine Bewertung
nicht. 7 finde ich auch ein bisschen... Ne?
Deswegen auch, wie Oliver gesagt hat, ich kann keine 10 geben, obwohl ich das super fand alles.
Ja. Also 7?
Na komm, bei Geisterschloss habe ich jetzt wirklich...
Aber guck mal, wenn du das jetzt wie an Schulnoten umrechnest, dann ist eine 7 doch eine 3+, oder?
Ja, das ist schon nicht so gut.
Ich glaub, okay. Was hast du gegeben?
5.
Da würde ich eher bei dir denken, eine 6, weil du das Rätsel schlüssig fandest.
Mhm. Der Witz wird doch nie ein. Ja,
ich freue mich auch immer wieder. Ganz ehrlich, ich habe wegen den Witzen eigentlich, was gar nichts damit zu tun hat, Lust dieser Folge 8 Punkte zu geben jetzt.
Unsere, ja.
Aber ich kann mir wirklich vorstellen, es gibt Hörer, die so denken wie Thomas, die sagen, das war doch schlüssig.
Vielleicht.
Das ist doch klar. Ja, und die sind alle dumm, ne?
Schreibt alle dumm. Aber schreibt's mir in die Kommentare, Benjamin und ich lassen uns immer noch gerne eines Besseren belehren. Ja.
Na gut. We are holy heißt die Adresse, Zentrale 5. Ja. Und damit beenden wir dieses lustige, kurze, diese Aufnahmesession. Ich finde es cool, dass wir unter 3 Stunden sind.
Das ist für mich unglaublich. Es kam mir wirklich länger
vor. Und ich möchte auch, dass es dabei bleibt. Ich weiß, Benjamin, es juckt in den Fingern jetzt noch 20 Minuten, darüber zu debattieren, wie man den Namen Peter richtig ausspricht.
Wir machen einen 24-Stunden-Podcast.
Und Olli, du darfst dich jetzt verabschieden von den Hörern.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich möchte noch Folgendes sagen. Ihr seid ein wunderbares Publikum.
Ihr wart wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord im Moll. Wir sagen
Dankeschön.
Wiedersehen.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotz-und-wasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.